Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte die 62. Sitzung des Sportausschusses hier eröffnen. Ich begrüße Sie alle recht herzlich. Sitzungsbegleitend stehen uns heute Herr Dr. Rühlge zur Verfügung sowie weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sportabteilung. Herr Mahmut Özdemir ist wegen seiner Teilnahme an der Aktuellen Stunde zur Lage der Wirtschaft entschuldigt. Ebenso begrüße ich auch unsere Ressort- und Ländervertreter, heiße auch die Gäste auf der Besuchertribüne und auch per WebEx herzlich willkommen. Die Sitzung wird vom Parlamentsfernsehen aufgenommen bzw. aufgezeichnet, morgen ab 11 Uhr dann im Internet übertragen und danach in der Mediathek uns zur Verfügung stehen. Von weiteren Bildaufnahmen bitte ich hier abzusehen. Ich rufe den Tagesordnungspunkt 1 auf. Das ist der Nachbericht der UEFA Euro 2024. Wir verbinden das mit der Vorstellung des Abschlussberichtes der Bundesregierung zur UEFA Euro 2024 und auch der Evaluationsstudie zur UEFA Euro 2024 der Universität Bielefeld im wissenschaftlichen Verbund mit der Deutschen Sporthochschule in Köln im Auftrag des BMI. Ich begrüße ganz herzlich unseren Präsidenten des DFB, Herrn Bernd Neuendorf, der begleitet wird von Christina Gassner als Direktorium für institutionelle und politische Beziehungen und Strategie, den ehemaligen Geschäftsführer der Euro 2024 GmbH, Herrn Markus Stenger, den ehemaligen Geschäftsführer, ja, war so, dann digital zugeschaltet den Geschäftsführer der UEFA Events, Martin Kallen, dazu die Leiterin der Evaluationsstudie zur UEFA Euro 2024, Professor Dr. Pamela Wicker. Und damit wären wir fast am Ende. Wir haben hier noch den Sprecher, Entschuldigung, für Football Supports Europe, Herr Martin Endemann. Ihnen allen ein herzliches Willkommen und vielen Dank für die übersandten Unterlagen, die wir an die Abgeordneten hier auch verteilt haben. Das BMI möchte eine kurze Vorstellung hier geben. Ich bitte den Abteilungsleiter, Herrn Dr. Steffen Rühlge, um sein Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Abgeordnete. Wir werden uns alle noch an den 14. Juli diesen Jahres erinnern. Das war der Tag des Finals der UEFA Euro 2024 zwischen Spanien und England. An diesem Tag ist ein großartiges Fußballturnier in Deutschland zu Ende gegangen. Eine nationale Aufgabe, so hat es die MPK im Vorhinein bezeichnet. Und so haben wir als Bundesregierung es auch verstanden. Das Motto der Bundesregierung, Heimspiel für Europa, hat sich verwirklicht. Wir konnten uns als einen guten Gastgeber im Herzen von Europa präsentieren und wir konnten Gastgeber einer friedlichen und nachhaltigen Sportveranstaltung sein. Der Sport konnte seine verbindende Kraft entfalten, bis hin zu den Olympischen Paralympischen Spielen in Paris, mit denen zusammen er den europäischen Sportsommer bildete, der für den Sport ein ganz großes Highlight, nicht nur in diesem Jahr, sondern über Jahrzehnte wahrscheinlich bleiben wird. Wir als Bundesregierung haben unsere Ziele bei der Europameisterschaft erreicht. Wir konnten zeigen, wofür Deutschland steht, für Respekt, für Vielfalt, für ein friedliches Miteinander, für Verantwortung und für die demokratischen Werte, die uns allen so wichtig sind. Das lag insbesondere auch daran, dass unsere Sicherheitskonzepte und unsere Sicherheitsmaßnahmen in allen Bereichen gewirkt und funktioniert haben. Ich will daran erinnern, dass das der größte Einsatz der Bundespolizei in ihrer Geschichte war. 22.000 Polizistinnen und Polizisten haben zum Teil auf ihre Sommerurlaube verzichtet, zumindest hatten sie eine Urlaubssperre. Ihnen allen sei an der Stelle noch mal gedankt. Hinzu kam die Unterstützung von 500 internationalen Polizeikräften und die Einrichtung des IPCC, des International Police Cooperation Centers in Neuss. Die Arbeit der Sicherheitsbehörden hat hier an dieser Stelle noch mal sehr deutlich gemacht, dass wir Sicherheit an dieser Stelle nur erreichen, indem wir national und international bei diesem Thema sehr gut zusammenarbeiten. Das gilt natürlich auch für alle anderen Bereiche. Und das ist uns ganz wichtig, alle Beteiligten von der UEFA über den DFB, über die Euro GmbH, die gesamte Bundesregierung, die Länder und insbesondere auch die Host Cities haben hier in einem wirklichen Teamplay zusammengearbeitet. Ohne dies wäre der Erfolg in diesem Ausmaß nicht möglich gewesen. Unsere Evaluationsstudie, die Frau Professor Dr. Wicker gleich auch noch detailliert vorstellen wird, hat gezeigt, dass wir mit diesem Turnier unsere Ziele umsetzen konnten, ein nachhaltiges Sportevent zu schaffen, was Maßstäbe setzt für auch künftige Sportveranstaltungen. Das gilt für alle Bereiche der Nachhaltigkeit, den sozialen, den ökologischen und auch den ökonomischen. Als kleines Beispiel für die Nachhaltigkeit haben wir Ihnen hier kleine Taschen verteilt. Und zu Ihrer Information, die sind aus den Werbebannern der Bundesregierungskampagne gefertigt worden. Insofern von uns schon mal vorab mit diesem kleinen Geschenk frohe Weihnachtszeit und frohe Adventszeit. Aber zurück zum Turnier. Die Euro war auch gesellschaftlich ein großer Erfolg für Deutschland. Und da hat auch natürlich unser turnierbegleitendes Angebot an Kunst- und Kulturveranstaltungen seinen Teil dazu beigetragen. Mit über 2000 gesellschaftlichen Projekten konnten wir eine maximale Teilhabe über die Spielstätten, weit über die Spielstätten auch hinaus erreichen. Auch dank der transparenten Auseinandersetzung mit dem Thema Menschenrechte. Ein Meilenstein war hier sicherlich die erstmalige Unterzeichnung der Menschenrechtserklärung gemeinsam mit der UEFA, den Ländern und den Ausrichterstädten. Und ein wichtiges Instrument zum Erfolg der Euro, darauf will ich auch hinweisen, war sicher der Nationale Koordinierungsausschuss als zentrales Schnittstellengremium, das mit, insbesondere mit dem gemeinsamen Verständnis, was es entwickelt hat, für eine nachhaltige UEFA Euro 2024 erstmals das gemeinsame und erstmals auch frühzeitig das gemeinsame Ziel aller Beteiligten in Bezug auf ein nachhaltiges Sportevent unterstrichen und manifestiert hat. Dabei haben unsere Maßnahmen zur Reduzierung klimaschädlicher CO2-Emissionen Wirkung auch für den Breitensport gezeigt. Mithilfe des UEFA-Klimafonds von 7 Millionen Euro konnten mittlerweile über 190 Vereine in Deutschland in klimafreundliche Infrastruktur investieren. Besonders freut uns, dass die Studie belegt, dass der positive Impact des Events von rund 7,4 Milliarden Euro über die Spielorte weit hinaus in ganz Deutschland angekommen ist. Vor allem, wenn man das im Vergleich zu den Ausgaben der Bundesregierung von rund 41 Millionen Euro stellt, ist das, glaube ich, eine relativ beeindruckende Zahl. Das zeigt, dass Megasports-Events nicht nur Geld kosten, über was viel diskutiert wird, sondern sie bringen auch einen echten Mehrwert, ökonomisch, aber auch vor allem gesellschaftlich. Die Lessons learned wollen wir mitnehmen und weiterentwickeln. In unserer nationalen Strategie Sportgroßveranstaltung, auch und auch in unserem Projekt Nachhaltige Sportgroßveranstaltung gemeinsam mit dem BMUV und auch mit dem DOSB. Deswegen zeichnet unser Abschlussbericht zu UEFA Euro 2024, der Ihnen ebenfalls vorliegt, auch genau die Etappen noch einmal nach und gibt eine Orientierung für das, was kommen wird. Uns ist wichtig, dass wir dieses Event und auch diese Berichte als Rückenwind begreifen und unseren gemeinsamen Weg weitergehen. Auch mit Blick, und das sage ich ja ausdrücklich, mit die Bewerbung des DFB für die UEFA Frauenfußball-Europameisterschaft 2029, aber auch mit Blick auf Bewerbungen für Olympische und Paralympische Spiele, an denen der DOSB derzeit arbeitet. Denn die Vorbereitung, Organisation und Durchführung solcher Megasport-Events in Deutschland kann auch perspektivisch nur dann gelingen, wenn alle Partnerinnen und Partner national wie international an einem Strang ziehen. Das hat die Euro noch mal ganz klar gezeigt. Denn dann haben wir die Chance, dass der Sport seine ganze Kraft entfalten kann. Sport verbindet, überwindet Grenzen, vermittelt Werte und vereint uns als Gesellschaft. Das hat diese Euro in diesem Sommer eindrucksvoll gezeigt.
Vielen Dank. Wir kommen nun zu den Eingangsstatements unserer Sachverständigen, wo wir jeweils 5 Minuten vorgesehen haben. Die Redezeit ist an der Deckenampel oben über Ihnen eingeblendet und ersichtlich. Und für Herrn Kallen wird kurz vor Ablauf des Zooms die Zeit angezeigt. Herr Neuendorf, ich darf Sie bitten, Feuer frei.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des Ausschusses, vielen Dank für die erneute Einladung hier in den Ausschuss, in den Sportausschuss des Deutschen Bundestages. Wir haben einiger Ergebnisse jetzt auch noch mal mitgebracht aus der Euro, die sich ergeben haben nach diesem großartigen Turnier, wie wir finden. Aber an erster Stelle, glaube ich, sollte ein großer Dank stehen hier an alle Abgeordneten, an den Ausschuss für die permanente Unterstützung, die Bundesregierung, die Landesregierungen, die Host Cities, alle, die daran beteiligt waren. Es ist keine Geschichte, die die Fußballverbände, die UEFA oder der DFB alleine stemmen könnten in irgendeiner Form, sondern wir sind bei solchen Großereignissen auf Unterstützung angewiesen, auf politische Unterstützung. Und das haben wir über alle Parteien, Fraktionen hinweg erfahren. Und dafür möchte ich mich an der Stelle auch wirklich sehr herzlich bei allen bedanken. Aus unserer Sicht war dieses Turnier in der Tat ein Erfolg. Ich fange mal mit dem Sport an. Man wird das vielleicht nicht zunächst so unterschreiben wollen, wenn man sagt, die Heimmannschaft ist im Viertelfinale ausgeschieden. Aber die Umstände des Ausscheidens sind uns alle bewusst. Ich rede hier nicht über nicht gegebene Handelfmeter. Aber es war ein sehr unglückliches Ausscheiden. Und insgesamt glaube ich, warum bewerten wir dieses Turnier trotzdem auch als sportlichen Erfolg? Weil sich einfach gezeigt hat, dass es Julian Nagelsmann und seinem Team gelungen ist, eine herausragende Mannschaft, eine verschworene Einheit, glaube ich, auf den Platz zu bringen, die Menschen einfach mitgerissen hat und begeistert hat. Und das, was ja viele geglaubt haben, noch nur wenige Monate vor dem Turnier, dass die deutsche Mannschaft keine Begeisterung wird auslösen können. Ich glaube, da haben wir alle vom Gegenteil überzeugt, dass die Stimmung in den Stadien, rund um die Stadien, in den Fanzones, glaube ich, ganz herausragend war. Und deswegen gebührt der sportlichen Leitung, glaube ich, an dieser Stelle auch ein ganz besonderer Dank für die Art und Weise, wie die Mannschaft eingestellt, aufgestellt wurde und wie sie es geschafft hat, auch über die Performance auf dem Platz hinaus, wie sie sich gegeben haben bei Pressekonferenzen, mit den Fans sich häufig getroffen haben, Veranstaltungen wahrgenommen haben, jenseits der zwischen den vier Eckfahnen, auf denen sich das sportliche Geschehen abbildet. Ich glaube, das war alles sehr überzeugend und sehr sympathisch. Und wir können das auch registrieren an den Umfragewerten. Insgesamt die Zustimmung zur Nationalmannschaft, auch zum DFB nach diesem Turnier, ist deutlich gestiegen. Die Sympathiewerte, die Leute kommen wieder gerne in die Stadien. Und das ist natürlich ein Effekt dieses Turniers und die Art und Weise, wie die Mannschaft sich präsentiert hat. Medial will ich nur auch darauf eingehen, es sind ja viele Aspekte auch schon angesprochen worden, aber das war für uns auch ein großer Erfolg für die UEFA, auch insbesondere dann, wir hatten 5,5 Milliarden Zuschauer an den Fernsehgeräten. Und die Stadien waren naturgemäß alle ausverkauft, also 2,7 Millionen Menschen in den Stadien, 5,5 Milliarden an den Bildschirmen. Und ich habe das schon öfter gesagt, also dass so wie sich Deutschland gegeben hat und präsentiert hat rund um dieses Turnier, das ist eine Werbekampagne, die kann kein Land dieser Erde bezahlen, weil das der Imagegewinn, der mit verbunden war mit diesem Turnier, der hat uns international extrem geholfen. Das kann ich auch immer nur bestätigen, wenn ich jetzt in internationalen Zusammenhängen unterwegs bin, sei es bei FIFA oder UEFA. Jeder spricht einen auf das Turnier an. Jeder ist begeistert über die Art und Weise, wie es organisiert wurde von UEFA, von DFB, von den Host Cities. Wie gesagt, da ist viel Lob. Und das mit der Bahn, das kommt zwar ab und zu mal vor, aber dann mit einem Augenzwinkern, dass eben auch in Deutschland trotz der perfekten Organisation es an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen gehapert hat. Aber auch bei der, wie gesagt, bei der medialen Reichweite, bei dem Imagegewinn, den uns das gebracht hat, war das überaus erfreulich. Ich will das auch nicht zu lange werden lassen mit Blick auf die Uhr und lieber meinen Kollegen gleich auch noch die Möglichkeit geben, aus ihrer Perspektive das zu schildern. Der wirtschaftliche Gewinn ist angesprochen worden. Wir haben verschiedene Kampagnen gefahren rund um die Euro, weil wir uns immer gefragt haben beim DFB, wie schaffen wir es denn, auch den breiten Sport, den breiten Fußball zu erreichen mit dieser Euro. Was ist der Benefit dieses großen Turniers auch für unsere Fußballbasis? Da hat es verschiedene Projekte gegeben. Ich nehme an, dass Markus Stenger gleich auf das eine oder andere noch eingeht. Und das ist sicherlich auch ein positiver Effekt, der auch sehr gut angekommen ist bei unseren Amateurvereinen. 24.000 Amateurvereine, wie Sie wissen, das ist ein großes Fund. Es kommt aber auch deswegen gut an, weil wir registrieren, dass der Zulauf zu unseren Vereinen in die Fußballvereine gigantisch ist nach dieser Europameisterschaft. Wir haben Erstregistrierungen, die so hoch waren wie noch nie. Also bei Erstregistrierungen rede ich von Jungen und Mädchen insbesondere, die sich erstmals bei einem Fußballverein anmelden. Und diese Zahl liegt über 300.000. Also es ist schon eine enorme Zahl, die da ein enormer Effekt, den diese Europameisterschaft auch bewirkt hat, dass diese, ja, die Art und Weise, wie das Turnier durchgeführt wurde, wie die Mannschaft aufgetreten ist, viele offenbar animiert hat, selber sich anzumelden und die Fußballschuhe zu schnüren und einem Verein beizutreten. Das ist für uns natürlich auch ein sehr willkommener Effekt dieses ganzen Turniers. Vielen Dank erstmal.
Vielen Dank. An der Zeit können wir noch ein bisschen arbeiten, aber ich bitte Herrn Stenger um sein Eingangsstatement. Bitte.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Herzlich willkommen. Und wie bereits von Bernd Neuendorf und auch Herrn Rühlke ausgeführt, glaube ich, sprechen die Zahlen der bereits veröffentlichten Reports, also sowohl im wirtschaftlichen Bereich als auch im Bereich der Nachhaltigkeit, für sich aus ganzheitlicher Sicht, aber ich glaube insbesondere auch aus Sicht der 10 Host Cities, auch hier sehr unterschiedliche Host Cities, das ist uns auch allen klar. Insofern hier natürlich auch ja, unterschiedliche Erfolgsmodelle an dieser Stelle. Was man aber auch ganz klar sehen kann, ist das Commitment des DFB. Bernd Neuendorf hat die Arbeit und die erfolgreichen Projekte gerade an der Basis angesprochen. Für die Amateurvereine, aber auch die UEFA hat sich hier ganz klar zum Standort Deutschland bekannt. Klimafonds ist schon angesprochen. Und insofern war es der UEFA bewusst, dass man hier auch den hohen Anforderungen, die aus Deutschland gestellt wurden, gerecht werden will. Und hat sich da nicht nur aktiv operativ, sondern eben auch entsprechend monetär organisiert bzw. engagiert. Auch aus rein organisatorischer Sicht, das soll mal mein Fokus an dieser Stelle sein, kann man dieses Turnier nur als Erfolg bewerten. Es ist ein Gemeinschaftserfolg. Wir haben alle sehr intensiv, sehr konstruktiv und auch teilweise, ich möchte nicht sagen kontrovers, aber auch ja, intensiv diskutiert. Aber generell muss man sagen, dass alle Erwartungen, die wir seinerzeit schon in der Bewerbung hinterlegt haben, auch gegenüber der UEFA, aus unserer Sicht mindestens erfüllt, wenn nicht in Teilen auch schon übertroffen werden konnten. Und die schon angesprochenen bunten Bilder, die über die Euro aus Deutschland in die ganze Welt herausgingen, ist, glaube ich, auch etwas, was man nicht hoch genug bewerten kann, gerade auch wenn man die geopolitische Lage betrachtet, in der wir dieses Turnier ausgetragen haben. Aber das Feedback der Fans und auch der teilnehmenden Nation spricht da ein sehr, sehr deutliches Bild an dieser Stelle. Insofern auch von meiner Seite aus organisatorischer Sicht nochmal Dank an alle Beteiligten. Ja, wenig überraschend war für uns das große Thema, der vielleicht auch entscheidendste Erfolgsfaktor, das ganze Thema Sicherheit. Und die größten Herausforderungen hatten wir hier auch. Wenig überraschend im Bereich des privaten Sicherheitsgewerbes. Das insbesondere, ob der aus Veranstalter-Sicht zumindest in Teilen bestehenden Schwächen in der aktuell bestehenden rechtlichen Rahmengesetzgebung, da gibt es Verbesserungsbedarf. Und dann muss man einfach schauen, dass der ganze Markt des privaten Sicherheitsgewerbes quantitativ und qualitativ mit Blick auf das Personal sehr, sehr herausfordernd ist. Und natürlich als Veranstalter hat man in Deutschland auch seine Herausforderungen rund um den Föderalismus. Die digitale Vernetzung der Bundesländer war etwas, wo wir schon auch deutlich mehr Zeit investieren mussten, um de facto gerade auch die Anforderungen rund um Themen wie Akkreditierung und Zuverlässigkeitsüberprüfung auf einem entsprechenden internationalen hohen Standard überhaupt festzuhalten oder sicherzustellen. Gleichzeitig aber auch wirklich großes Lob an alle beteiligten Behörden. Da hat man auch gerade vor Ort in den 10 Standorten mit den Polizeiführern vor Ort gute Lösungen gefunden und hat sichergestellt, dass alle Spiele ohne große nennenswerte Sicherheitsvorkommnisse ausgetragen werden konnten. Ich glaube, das, was am meisten ja, für mediales Echo gesorgt hat, war der sogenannte Roofer in Dortmund, also der Kollege, der vermummt im Dach rumgeklettert ist. Aber auch das hat die Polizei dort vor Ort sehr, sehr professionell abgearbeitet. Und ich muss noch mal sagen, bei dem, was man erwarten konnte, geopolitische Umfelde, war das ein Turnier, da hat man nur über den Sport gesprochen nahezu. Und insofern ist das sicherlich eine der größten Leistungen. Was wir auch festgestellt haben, werden auch andere Sport Ereignisse feststellen. Der Einfluss von sozialen Medien ist enorm. Wir hatten wahnsinnig viele Flitzer, gerade auch Minderjährige und Leute, die sich damit selbst präsentieren. Da hatten wir einige Vorkommnisse in den Stadien, haben auch wahnsinnig viele verhindert. Wenn man dann aber jeden Tag gefühlt einen Stapel an Einstellungen bekommt und gefühlt niemand an der Stelle verfolgt wird, ist es sicherlich auch frustrierend für uns als Veranstalter, aber auch für die Behörden selbst. Mobilität. Ich glaube, wir alle wussten, was auf uns zukommt, mit der Bahn insbesondere. Aber auch hier nochmal großes Lob an alle Nahverkehrsverbünde. Die waren teilweise selber überrascht von ihrer Leistungsfähigkeit. Wir hatten 81% der Zuschauenden, die mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln angereist sind. Wir haben im Vorfeld gegen viele Widerstände durchgesetzt, dass wir mehr oder minder auf Pkw-Anreisen verzichten. Hat super funktioniert. Und das ist auch etwas, wo viele Standorte jetzt sagen, sie überlegen auch, wie sie diese Anreisemethode auch in den normalen Ligaspielbetrieben noch fördern können. Größere Beschwerden gab es tatsächlich eigentlich nicht. Einmal in Gelsenkirchen, aber das sicherlich auch getrieben von der englischen Presse, die da ja auch so eine ganz eigene Wahrnehmung haben. Aber generell auch hier großes Lob an alle Beteiligten. Großes Lob auch wirklich an die Host Cities. Die haben sich stark engagiert, die haben die Möglichkeit genutzt, die dieses Turnier bietet, mit den Fanzones, wo ja auch über 6 Millionen Zuschauende vor Ort waren, wären wahrscheinlich deutlich mehr bei besserem Wetter gewesen. Da hatten wir massive Starkwetterlagen. Das ist die zweite große Herausforderung dieses Turniers, aber hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Und die Tatsache, dass alle 10 Standorte sich im Übrigen auch wieder für die Frauen-Euro engagieren wollen, zeigt, glaube ich, dass man auch mit Verbänden wie der UEFA sehr gut zusammenarbeiten kann. Insofern, sowohl aus organisatorischer Sicht als auch ein bisschen Draufsicht, glaube ich, haben die Maßnahmen der UEFA gefruchtet. Der DFB hat sich reingekniet. Und insofern kann ich den positiven Schlussbemerkungen sowohl von Herrn Dr. Rühlke als auch von Bernd Neuendorf nur beipflichten. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich frage jetzt, ob Herr Kallen uns digital zugeschaltet ist. Herr Kallen? Das kann ich nicht wahrnehmen. Dann würde ich Frau Professor Dr. Wigger um ihr Eingangsstatement bitten.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich freue mich, dass ich hier die Ergebnisse unserer Evaluationsstudie kurz vorstellen darf. Und da es so eine Studie noch nicht gab, haben wir erstmal eine Konzeption entwickelt und vielfältig Daten gesammelt bei der Bevölkerung in den Host Cities und in Restdeutschland, bei den Sportvereinen in Deutschland, auch den Fußballvereinen, bei den Spieltagsbesuchern. Und wir haben auch Dokumente und Interviews analysiert von denen, die sozusagen das Event mit organisiert haben. Auch ein herzliches Dankeschön an das BMI, den DFB und die Euro 2024 GmbH. Wenn Sie unsere Ergebnisse anschauen, möchte ich darauf hinweisen, dass da zu berücksichtigen ist, dass wir für verschiedene Faktoren auch kontrollieren. Also dass jetzt die Freude über den Sieg oder auch eine Enttäuschung jetzt dann nicht heißt, dass die Leute sagen, jetzt ist alles super in Sachen Nachhaltigkeit oder alles schlecht. Also diese, ich sage mal, Enttäuschungs- oder Freudefaktoren haben wir versucht, dann in der Analyse eben rauszufiltern, dass wir eben die Wirkungen des Events in unserer Analyse dann darstellen können. Und jetzt ist es ein 4-wöchiges Fußball-Event. Das kann natürlich nicht alle gesellschaftlichen Herausforderungen auf einmal lösen. Aber nichtsdestotrotz finden wir bemerkenswerterweise in vielen Nachhaltigkeitsbereichen Wirkungen des Events, die ich dann gerne auch nachfolgend darstelle. Und wir fangen an mit der sozialen Nachhaltigkeit. Hier zeigen sich verschiedene Wirkungen eben nicht nur in den Host Cities, sondern auch in Restdeutschland. Es haben insgesamt mehr Personen am Event teilgenommen und teilgehabt an den verschiedenen Aktivitäten wie Fanzone, Public Viewing, Stadion der Träume. Das waren mehr als ursprünglich gedacht und auch mehr Personen, als das selbst ursprünglich geplant hatten. Sicherheit wurde schon angesprochen. Wir sehen in unseren Befunden, dass das Sicherheitsgefühl überall sehr gut war, in den Host Cities, beim Event und in Deutschland insgesamt. Stimmung und Gastfreundschaft haben ebenfalls zu einem guten Gefühl beigetragen. Wertevermittlung hat stattgefunden. Der Fußball hat sich gut präsentiert und noch besser die deutsche Fußballnationalmannschaft. Das sehen wir in unseren Ergebnissen und auch die Verbundenheit mit der Nationalmannschaft ist gestiegen. Insgesamt ist die Gesellschaft nun etwas mehr sensibilisiert auch für die Inklusion von Personen mit Behinderungen, für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und sie hat mehr Verständnis für andere Kulturen. Die Einstellung gegenüber internationalen Fans ist besser geworden und insgesamt hat das Turnier somit einen Beitrag zur Völkerverständigung geleistet. und bemerkenswerterweise auch die Bevölkerung zum Sporttreiben selbst motiviert. Also das ist was, was immer in den Hochglanzbroschüren bei den Bewerbungen steht. Man findet es sehr selten, aber wir können das sozusagen jetzt hier in unseren Daten nachweisen. Und viele eventbezogene Aktivitäten und Erlebnisse haben eben auch positiv sich auf das Sporttreiben ausgewirkt und auch auf die Lebenszufriedenheit und das Wohlbefinden insgesamt. Und Herr Neuendorf hat es schon angesprochen, die Sportvereine haben auch entsprechend präsentiert. Bei der ökologischen Nachhaltigkeit ist es natürlich so, wenn mehr Personen zum Event kommen, dann entstehen auch mehr Emissionen als vorher gedacht. Aber wir sehen eben an den Pro-Kopf-Emissionen, die 60% geringer waren als zuvor vermutet, dass die vielfältigen klimabezogenen, insbesondere Mobilitätsmaßnahmen, gewirkt haben. Und die Bahn wurde schon angesprochen. Bei unseren Befunden zeigt sich, dass die Fans aus dem Ausland interessanterweise viel zufriedener waren mit der Attraktivität und Verfügbarkeit des ÖPNV und auch des Fernverkehrs in Deutschland. Und sie haben auch ihr Abfall getrennt. Die Deutschen haben sozusagen ihr Pfand zurückgebracht. Also das ist auch so ein interessanter Befund, den wir gesehen haben. Wenn viele Fans kommen, dann entsteht natürlich auch ein Economic Impact. Herr Neuendorf hatte die Zahlen schon genannt. Wir haben zusätzlich auch noch soziale Wertschöpfung berechnet im Sinne des Feel-Good-Faktors, also welche Aktivitäten und Erlebnisse sozusagen auf das Wohlbefinden der Bevölkerung eingezahlt haben. Und wir sehen da, dass nicht nur so etwas wie Fanzonenbesuch oder Public Viewing da eine Rolle spielt, sondern eben auch, ich sag mal, Dinge, die nichts kosten, wie Stimmung und Gastfreundschaft spielen da auch eine große Rolle. Auch sowas wie Sicherheitsgefühl. Und das sind auch Faktoren, die da ausschlaggebend dafür sind, dass die Leute sagen, ja, uns hat der Aufenthalt in Deutschland gefallen. Wir würden eine Reise nach Deutschland weiterempfehlen und würden auch dann wieder kommen. Und das ist auch das, was dann für den langfristigen wirtschaftlichen Nutzen eine große Rolle spielt. Bei den genannten Event-Orga-Stakeholdern, so haben wir alle genannt, wo auch die Host-Cities mit dabei sind, ist aus ökonomischer Sicht erstmal wichtig, dass man einigermaßen im Budget bleibt. Da wurde ein bisschen nachbudgetiert wegen Inflation, Sicherheitskosten und der ausgelosten Spielpaarungen, aber insgesamt wurde das Budget eingehalten und wir sehen nicht diese Kostenexplosion ex post, wie es bei anderen Sportgroßveranstaltungen oft der Fall ist. Und deswegen können wir auch in diesem Bereich eben die ökonomische Nachhaltigkeit feststellen. Zusätzlich gibt es noch einige Investitionen in die digitale, Herr Stenger hat es gesagt, und die bauliche Infrastruktur zu nennen und eben auch Innovationen, die dann entsprechend bleiben. Dankeschön.
Sensationell. Vielen Dank, Frau Professor. Das war eine glatte Punktlandung, muss ich mal so sagen hier. Wunderbar. Ich sehe Herr Kallen jetzt uns auch zugeschaltet. Und deswegen würde ich Sie gleich bitten um Ihr Eingangsstatement.
Grüß Gott aus der Schweiz, lieber Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Es freut mich, heute bei Ihnen dabei zu sein. Es wurde schon viel gesagt. Also als erstes möchte ich die UEFA bei euch allen bedanken, sei das bei der Bundesregierung, bei den Ländern, bei den Städten, bei den Stadien, beim DFB. Es war hervorragend, mit euch zusammenzuarbeiten. Man kann heute sagen, und das wurde viel hier bei uns gesagt, die Euro, die in Deutschland 2024 organisiert wurde, ist die beste bis zum heutigen Tag. Ich glaube, als Organisator, der immer der Weltmeister ist, hat Deutschland hier gezeigt, dass sie weiterhin Nummer eins sind. Wir haben das sehr geschätzt. Es wurde alles sehr gut abgewickelt. Die meisten Bereiche wurden bereits erwähnt. Von unserer Seite waren die letzten 4 Jahre eigentlich eine sehr große Freude, mit euch allen diese Spiele zu organisieren und dann das Resultat, das wir erzielen konnten, alle zusammen. Ich glaube, das war für uns alle sehr gut. Und wenn wir das am Anfang unterschrieben hätten können, hätten wir das sofort angenommen. Also noch einmal von der UEFA-Seite ein herzliches Dankeschön an alle. Wir waren sehr zufrieden. Wir hatten guten Fußball, eine gute Organisation, fantastische Fans. Das muss man auch sagen. Man hat fast keine Probleme gehabt. Ich glaube, Martin Endemann wird noch kurz darauf zu sprechen kommen. Man hat auch die Inklusion hat man gefördert. Man hat das gezeigt. Und von unserer Seite kommen wir gerne wieder nach Deutschland. wenn sich das in den nächsten Jahren ergibt. Ich glaube, zu den Zahlen, die bereits erwähnt sind, kann ich nur sagen, von unserer Seite sind die Erwartungen mehr als übertroffen worden. Also ich glaube, mehr muss ich nicht sagen, weil die anderen Zahlen sind bereits gesagt worden. Und wir schauen schon voraus. Wir haben ja dieses Jahr in München das Champions League-Spiel, das Endspiel, und hoffen da auf ein gleiches Resultat, wie wir das an der Europameisterschaft bei Ihnen in Deutschland erzielen konnten zusammen. Vielen Dank nochmal und zurück an Sie, Herr Vorsitzender.
Vielen Dank, Herr Kalm. In der Kürze liegt die Würze. Ich bitte Herrn Endemann bitte um ein Eingangsstatement.
Ja, herzlichen Dank. Im Großen und Ganzen muss ich meinen Vorrednerinnen zustimmen, vor allem den Vertreterinnen von den Verbänden. Das passiert jetzt auch nicht so oft, dass wir einer Meinung sind, aber ich glaube, in der Bewertung des Turniers ist es im Großen und Ganzen schon der Fall. Für uns war es insgesamt ein fanfreundliches Turnier. Das ist auch das, was viele internationale Gäste von Deutschland erwartet haben. Ein Land mit großer Fußballkultur, in das auch von anderen Ländern auch oft geguckt wird, wenn es darum geht, wie gut eigentlich ein Stadionerlebnis sein kann. Ich will jetzt gar nicht viel zur Vorbereitung sagen. Das haben wir schon in der letzten Sitzung gemacht. Für uns ist wichtig, das war das erste Turnier dieser Art, wo Fanorganisationen, unsere Mitgliedsorganisationen aus den teilnehmenden Ländern von Anfang an eingebunden wurden, wo gefragt wurde, was braucht ihr eigentlich für ein Turnier, wie können wir euch das bieten und vor allem, wo auch klare Kommunikationsstrukturen während des Turniers bestanden. Ich glaube, das ist für uns auch der wichtigste Teil dieser Euro und das ist auch ein großer Unterschied zur WM 2006, wo das ganze Prozedere noch ein bisschen anders war. Da konnte man gerne hingehen und das Turnier wurde als großer Erfolg verkauft. Aber da gab es eben keine sonderlich gute Einbindung von Faninteressen vor und während des Turniers. Deswegen sind wir umso froh, dass es jetzt anders gemacht wurde. Als Konsequenz dieser großen Arbeit im Vorfeld und der klaren Strukturen wurden die meisten Probleme, auf die ich auch noch kurz zu sprechen komme, glaube ich, auch während des Turniers gelöst. Es ist bei so Turnieren auch in unserer Erfahrung immer so, dass es bei den ersten Spielen Anlaufschwierigkeiten gibt. Das ist ganz klar. Die Leute kennen sich nicht aus. Die kommen in Städte, wo sie die Sprache nicht sprechen, wo vielleicht auch nicht ganz klar ist, was für Leute da kommen. Ich denke, ein großer Erfolg dieser Euro ist auch, dass wir all diese Probleme im Laufe des Turniers lösen konnten und dass von Seiten der Veranstalterinnen und der Fußballverbände, der Host-Cities und auch der Polizei immer Wert darauf gelegt wurde, eine Lösung zu finden. Ein paar Punkte, die ich gerade schon angesprochen habe, die auf jeden Fall zum Gelingen des Turniers beigetragen haben, ist diese Einbindung von Fans in der Vorbereitung, die intensive Kommunikation, die Kooperation der Landesverbände untereinander, aber auch der Fanorganisationen generell, die polizeiliche Herangehensweise, die teilweise auch sich deutlich unterschieden hat, finde ich, vom Liga-Alltag, wo ich finde, dass man da auch ein bisschen für den Liga-Alltag mitnehmen kann. Und auch die Arbeit von der UEFA zum Thema Menschenrechte, es wurde schon angesprochen, die Menschenrechtserklärung, die sich dann aber auch in Maßnahmen während der Euro manifestiert hat. Das Awareness-System, das es in jedem Stadion gab, wo man Hilfe im Falle von Problemen im Stadion bekommen konnte. Den Beschwerdemechanismus, das erste europäische Großturnier, bei dem es sowas gab. Das sind auch Dinge, die wir uns natürlich für Folgeturniere wünschen. Gerade im Hinblick auf die Diskussion, wo teilweise Turniere hinvergeben werden. Einige Problemlagen noch ganz kurz, wurde auch schon kurz angesprochen. Öffentlicher Nahverkehr war in den ersten Tagen in einigen Städten herausfordernd. Ich glaube, da war man sich oft nicht bewusst, wie auch das Anreiseverhalten der Teilnehmerländer oder der Fans der Teilnehmerländer war. Es gab durchaus in den ersten Tagen auch Probleme mit, der Herr Stenger hat es auch ein bisschen gesagt, es ist auch ein bisschen ein strukturelles Problem, gerade mit Qualität und auch Vorhandensein überhaupt von qualifizierten Ordnungsdienst. Ich glaube, das hat man in den ersten Tagen auch ein bisschen gemerkt. Sicherlich auch ein bisschen zu tun mit mit Föderalismus, aber auch wie einzelne Stadien Dinge handhaben, ist, dass es teilweise sehr unklar war, was ins Stadion darf und was nicht und was auch vor Ort für sehr viele Diskussionen gesorgt hat. Die rassistischen, nationalistischen Vorfälle, die es gab, sind natürlich auch sehr bitter, aber wahrscheinlich bei so einem Großturnier leider auch nicht zu vermeiden. Da ist natürlich in der Pflicht von uns allen, dagegen aufzustehen. Und natürlich, das möchte ich auch noch kurz erwähnen, das hatte ich auch schon im Vorfeld erwähnt, stellen wir uns nach wie vor ein bisschen die Frage der Verhältnismäßigkeit der Grenzkontrollen wegen der Euro, gerade wenn man die Zahlen der Gewalttätersport, deren Einreise verhindert wurde, mit den Zahlen der kontrollierten Menschen an den Grenzen vergleicht. Alle diese negativen Begleiterscheinungen, die ich erwähnt habe, haben wir auch in einem detaillierten Report an die UEFA verfasst und hoffen, dass die UEFA diese Anmerkungen und Empfehlungen auch mitnimmt für die Folgeturniere. Für uns geht die Arbeit zusammen mit der UEFA jetzt ja auch gleich weiter. Die Europameisterschaft der Frauen findet nächstes Jahr in der Schweiz statt. Und dann haben wir ja vielleicht auch wieder eine Euro mit der Europameisterschaft der Frauen 2029 in Deutschland. Und ja, wir hoffen natürlich, dass diese Standards, die bei diesem Turnier jetzt gesetzt wurden, sich auch in Folgeturnieren umsetzen lassen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Endemann. Damit sind wir am Ende unserer Eingangsstatements. Wir haben jetzt zwei Runden zur Verfügung für Fragen und Antworten, einmal für 26 Minuten, einmal 18 Minuten. Am Anfang wird die Zeit der Bundesregierung nicht mit einberechnet. Also haben wir ein kleines bisschen mehr Spielraum in der zweiten Runde dann mit integriert. Ein kurzer Hinweis nochmal an unsere Gäste. Während Ihren Antworten läuft die Zeit weiter. Das heißt also, wenn mehrere Fragen an mehrere gerichtet werden, vielleicht auch nochmal den Blick ein bisschen offen zu behalten, auch für Antworten Ihrer hier Anwesenden. Ich beginne mit der Fraktion der SPD. Herr Schreider, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, schön, dass Sie da sind. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch für ein tolles Turnier und vor allem auch für ein toll organisiertes Turnier. Ich würde gerne ein Stück weit Benchmarking machen. Wir haben ja noch in sehr frischer Erinnerung auch die WM 2006, ein tolles Turnier. Herr Endemann, Sie haben auch da sozusagen Referenz dazu genommen. Ich erinnere mich, dass zum Beispiel das Transportkonzept auch jetzt bei der Euro auch noch mal besser war als bei der WM 2006 aufgrund des Spielortekonzepts. Frage an den DFB: Gibt es andere Dinge, wo man festhalten kann? Da haben wir uns noch mal weiterentwickelt. Das wurde besser gemacht als bei der WM. Und vor allem, was können wir daraus für zukünftige Turniere auch vor allem mitnehmen? Was sind so die ein, zwei wichtigsten Punkte für eine mögliche Frauen-Europameisterschaft, aber auch für andere Turniere? Und Frage an Herrn Endemann, da vielleicht mehr der Vergleich zur WM in Katar, die ja zu Recht auch kritisiert wurde, vor allem auch aus Fansicht, wenn wir sagen, wir wollen internationale Turniere in demokratischen Ländern. Was ist aus Ihrer Sicht da bei der Euro deutlich besser gelaufen als bei der WM?
Bitte schön.
Vielleicht können wir das teilen. Ich würde, wo es ist eine Weiterentwicklung, das ist zwar schon kurz angesprochen worden, aber vielleicht kann man es mal ein bisschen konkretisieren, das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben ja den Dank auch der UEFA und in die Richtung vor allen Dingen nochmal Martin diesen Fonds auflegen können, den Nachhaltigkeitsfonds, der mit 7 oder 8 Millionen Euro ausgestattet war, der wo sehr unbürokratisch kleinere Vereine, also unsere Vereinsbasis irgendwie Projekte anmelden konnte, um von diesem Fonds zu partizipieren, wenn es um nachhaltige Sanierung von Sportanlagen ging, sei es Vereinsheime, sei es Flutlichtanlagen oder Ähnliches. Wir haben gemerkt zweierlei, dass es einen unglaublichen Bedarf gibt in der gesamten Sportlandschaft offensichtlich, eigene Vereinsheime energetisch zu sanieren. Wir hatten über 5.000 Anträge, wenn ich es richtig sehe, für diesen Nachhaltigkeitsfonds, der also massiv überzeichnet war. Wir hätten sicherlich viel, viel mehr Geld da ausschütten können. Aber dass überhaupt dieser Fonds aufgelegt wurde, dass deutlich wurde, wie hoch hier der Sanierungsbedarf ist, gerade in energetischer Hinsicht, das ist für uns ein Punkt gewesen, wo ich denke, der war einmalig, insbesondere dank der UEFA, mit der wir darüber gesprochen haben, ob sowas möglich ist. Und die UEFA hat sich dankenswerterweise dazu bereit erklärt. Wir hatten ja zu Beginn des Turniers gesagt, es soll das nachhaltigste aller Zeiten werden. Das wurde gerade schon angesprochen von Markus Stenger, wie viele Menschen dann auch öffentliche Verkehrsmittel benutzt haben und Ähnliches. Aber dieser Fonds ist für mich auch noch mal ein Zeichen, ja, wo man durchaus sagen kann, darauf kann man aufsetzen. Wir haben jetzt schon die Situation, meine englische Kollegin Sie wissen alle, die nächste Europameisterschaft findet in Großbritannien statt und in Irland. Und dass sozusagen die Benchmarks, die hier gesetzt wurden von uns, durchaus auch in großes Interesse stoßen bei England, bei Irland, dass sie mit uns ins Gespräch kommen wollen, wie bestimmte Dinge aufgesetzt wurden mit der UEFA. Also ich glaube, die Sorge, die sollte man nicht haben, dass das jetzt alles wieder, wir entwickeln die Turniere stetig weiter. Und ich glaube, das Interesse Englands und Großbritanniens, Irlands, an den Projekten, die wir jetzt umgesetzt haben im Zuge der Euro, belegt das auch. Insofern bin ich ganz optimistisch, dass wir hier auch Richtung weiterer Sportgroßveranstaltungen durchaus Akzente gesetzt haben, die man eigentlich auch nicht mehr so leicht wird zurückdrehen können.
Vielleicht ergänzend von den Dingen, die wir anders gemacht haben, gemeinsam mit der UEFA. Martin Kahlen kann mich natürlich gerne ergänzen. Man muss zum einen natürlich sehen, die WM 2006 war nicht digital. Da gab es nichts Digitales, hat keiner ein iPhone gehabt. Insofern, glaube ich, sind wir digital deutlich besser geworden an der Stelle. Aber ich denke, was wirklich gut funktioniert hat, war der nachhaltige Spielplan mit den Clustern. Also die Teams sind 75% weniger geflogen als im Vergleichszeitraum bei der Euro in Frankreich. Geht sicher immer mehr, aber war sicherlich ein wichtiger Schritt. Auch die Maßnahmen, die man beim Thema Abfallreduzierung auf den Weg gebracht hat, hat man auf den Weg gebracht. Auch hier Optimierung definitiv vorhanden. Und auch was Martin Endemann angesprochen hat, Beschwerdemechanismen und auch die Möglichkeiten, direkt im Stadion zu melden, was viele Bundesligisten auch hervorragend umgesetzt haben, haben gut bei der Euro funktioniert. Und so wie es Martin Kahlen gesagt hat, werden die guten Ideen auch weitergeführt. Insofern war es ja auch ein ESG-Report der UEFA, der für alle Wettbewerbe dann gelten soll. Deswegen habe ich da eigentlich keine Angst, dass gute Beispiele da auch weiterhin Schule machen.
Herr Endemann.
Ja, zu Ihrem letzten Teil der Frage. Wir haben generell als Fußballfans, glaube ich, ein bisschen ein Problem, wer überhaupt noch Sportgroßveranstaltungen ausrichten möchte. Anhand der immensen Kosten, anhand der größeren Teilnehmerzahl von Ländern, anhand der Voraussetzungen, die überhaupt gegeben sein müssen, um so ein Großturnier, gerade eine Weltmeisterschaft, auszurichten, aber auch zum Beispiel ein Champions-League-Finale. Und wir sind ja die Letzten, die gefragt werden, wo wollt ihr denn eigentlich hinfahren? Und wir sind ja diejenigen, die da hinfahren müssen. Und jetzt gerade in Bezug auf, was Sie erwähnt haben mit Katar, da haben wir es ja sehr deutlich gesehen, dass diverse Zusagen, die im Vorfeld gemacht wurden, nicht eingehalten wurden, weil es eben keine bindenden Zusagen gab, weil es aber auch kein Regulativ im Land gibt. Das wird bei Saudi-Arabien ja nicht anders, ist bei Saudi-Arabien auch sehr viel schlimmer. Keine Pressefreiheit, keine Zivilgesellschaft, die, mit der man entweder zusammenarbeiten könnte oder die regulativ auch im Vorfeld noch etwas machen könnte. Deswegen sehen wir das, gerade auch im Hinblick auf, dass jetzt alles verfahrenstechnisch dafür getan wird, dass es auch ja keinen Widerspruch geben kann der FIFA-Nationen, sehen wir das natürlich sehr kritisch und wird zu immensen Problemen führen, nicht nur für die Arbeiter und Arbeiterinnen vor Ort, sondern in 10 Jahren dann auch für die Menschen, die nach Saudi-Arabien fahren wollen für diese Weltmeisterschaft. Und das macht uns natürlich jetzt schon große Sorgen. Und wir sehen der Akklamation nächste Woche natürlich sehr besorgt entgegen.
Danke. In die nächste Runde. Perfekt. Prima. Wunderbar. Ich bitte die Fraktion der CDU-CSU. Herr Mayer, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Zunächst mein herzliches Dankeschön an alle Sachverständigen für ihre Ausführungen, die für uns auch sehr instruktiv sind und vor allem natürlich auch für die Unterlagen, die Sie uns im Vorfeld der Sitzung schon haben zukommen lassen. Ich möchte auch für die CDU-CSU-Fraktion ausdrücklich betonen, dass auch wir der festen Überzeugung sind, dass die Euro 2024 ein großer Erfolg war, ein wunderschönes Ereignis in Deutschland war und eine Strahlkraft weit über unsere Landesgrenzen hinaus hat und sowohl in gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, aber auch vor allem in sportlicher Hinsicht die Euro ein Erfolg war. Und wenn man dann als Gastgeber im Viertelfinale gegen den späteren Titelträger ausscheidet, ist das, glaube ich, und auch unglücklich ausscheidet, das darf man sagen, aber ist das alles andere als ein Beinbruch. Ich darf zunächst mal die Bundesregierung fragen, lieber Herr Dr. Rülke, Sie haben ausgeführt, dass Sie eine Lessons Learned-Studie auch vornehmen wollen. Ich glaube, das ist sehr sinnvoll bei aller Begeisterung über dieses Turnier. Und ich glaube, das darf man auch mal mit Stolz sagen. Wir waren und sind sehr gute Gastgeber von Sportgroßveranstaltungen. Gilt natürlich auch der Grundsatz, nichts ist so gut, als dass es nicht noch besser ist.
besser werden könnte. Jetzt würde mich natürlich mal von Ihnen interessieren, was Sie alles so in diese Lessons Learned Tabelle oder Auflistung mit aufnehmen. Ich möchte da nur ausdrücklich betonen, am wichtigsten war es aus meiner Sicht, dass es außer kleineren Vorfällen keine größeren Sicherheitsprobleme gab. Ich möchte aber nicht unerwähnt lassen, leider ist ja ein Polizist verstorben am 24. Juni, der den ungarischen Ministerpräsidenten in Stuttgart zum Flughafen eskortiert hat. Das ist höchst bedauerlich. Ich glaube, auch unsere Gedanken sollten bei seinen Angehörigen nach wie vor sein. Aber die Frage an Sie, was kommt alles auf die Lessons Learned Liste?
Ja, ich glaube, ein paar Sachen habe ich schon angedeutet. Also das sind vor allem Dinge, die sehr gut funktioniert haben und wo die Expertinnen und Experten heute ja auch berichtet haben, dass damit Benchmarks gesetzt worden sind, von denen man eigentlich bei Sportgroßveranstaltungen möglicherweise sogar über Deutschland hinaus, das Thema Menschenrechtserklärung ist da genannt worden, gar nicht mehr wegkommt. Und das war ja auch genau unser Ziel. Und diese Lessons learned, insofern war das auch positiv von mir gemeint, diese Lessons learned sind eben auch Maßstäbe und Benchmarks für zukünftige Sportgroßveranstaltungen bei uns. Und wir haben daraus gelernt, dass diese insbesondere sehr enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit, für die ich mich auch nochmal bei allen Beteiligten auch hier anwesend bedanken darf, dass das ein Kernbestandteil für den Erfolg von Sportgroßveranstaltungen ist. Und wir haben auch gelernt, dass solche Sportgroßveranstaltungen, wie wir an dem Klimafonds gesehen haben, eben auch eine Breitenwirkung entfalten können. Und das war uns als Bundesregierung eben auch ganz wichtig. Insofern sind wir der UEFA da ganz besonders dankbar. Und wir müssen natürlich auch insbesondere mit Blick auf die bei uns demnächst stattfindenden Veranstaltungen, also zum Beispiel die World University Games im nächsten Jahr oder die Basketball-WM der Frauen im Jahr 2026, aber eben auch bei der Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland an diese sehr enge Zusammenarbeit mit allen Beteiligten anknüpfen, denn nur dann kann das zu einem Erfolg werden.
Herzlichen Dank. Meine nächste Frage richtet sich an Herrn Stenger. Herr Stenger, das Organisationskomitee hat ja im Vorfeld der Euro 2024 nicht mit Kritik gespart an der Bundesregierung. Jetzt würde mich mal interessieren, wie Sie Ihre kritischen Worte, die wir ja auch mit großem Interesse zur Kenntnis genommen haben, jetzt in der Retrospektive bewerten.
Immer noch angebracht zum damaligen Zeitpunkt. Ich glaube, es war richtig, gerade bei den Themen, die ich auch angesprochen habe, insbesondere privates Sicherheitsgewerbe, da hätten wir uns mehr Unterstützung gewünscht. Ich glaube, da hätten wir alle von profitiert im Sinne von Qualität in den Stadien. Es ist uns massiv gelungen, mit enormem Einsatz, auch Mitteleinsatz, die Schwächen aufzufangen. Wir hätten gerne auf die im DFB bewährten Quasi-Qualifizierungskräfte zurückgegriffen. Hat man nicht möglich gemacht. Und insofern war der Fokus absolut auf der Sicherheit. Das heißt, Sicherstellung der Einlasssituation beispielsweise. Und das ging dann zu Kosten der Servicequalität, weil da haben dann die Kräfte gefehlt. Die konnte man auch nicht verschieben, von der Qualität ganz zu schweigen. Und insofern, glaube ich, gehört ja auch Kritik im Sport dazu. Ich finde, wir haben es immer trotz allem ja auf Augenhöhe zumindest abgearbeitet. Das waren dann auch die intensiven Diskussionen, die aber alle zielführend waren. Es war, glaube ich, immer auch mit dem notwendigen Respekt. Aber an der Stelle, glaube ich, uns hat es damals auch geholfen, dass man eben auch sieht, okay, es ist kein Selbstläufer in Deutschland. Und demzufolge stehe ich noch zu meiner Kritik von damals und bin dennoch froh, dass wir gemeinsam auch ja Maßnahmen gefunden haben, um dann trotzdem das Ziel gut und erfolgreich zu erreichen.
Herzlichen Dank. Meine nächste Frage richtet sich an Frau Professor Wickert. Wir Sportpolitiker werben ja gern auch bei Sportgroßveranstaltungen mit dem wirtschaftlichen Impact von derartigen Veranstaltungen. Das wird teilweise etwas kritisch hinterfragt, durchaus auch ernstzunehmend kritisch hinterfragt. Nun kommen Sie in Ihrer Studie auf eine wirtschaftliche positive Entwicklung durch die Euro in Höhe von 6,8 Milliarden Euro. Also mir waren immer nur Zahlen bekannt in Höhe von etwas mehr als 2 Milliarden Euro. Wie kommen Sie zu dieser, doch finde ich ja interessanterweise auch erfreulich hohen Zahl, was den wirtschaftlichen Vorteil anbelangt?
Ja, ganz kurz, danke für die Frage. Das war eine Unterbeauftragung, also es ist nicht von uns erhobene Daten gewesen, sondern von Nielsen Sports. Es ist ein Economic Impact, jetzt keine positive wirtschaftliche Entwicklung, dass man sagt, das Bruttoinlandsprodukt hat sich jetzt verbessert. Da sehen wir keine Effekte. Und die Erhebung finden so statt, dass Daten erhoben werden und dann werden sozusagen die direkten ökonomischen Effekte berechnet und dann gibt es noch diesen sogenannten Multiplier, der dann noch drauf gesattelt wird. Und wahrscheinlich hatten Sie die direkten Effekte im Blick und der Multiplier kommt dann noch dazu, also der die indirekten und die induzierten Effekte mit berücksichtigt. Also wenn der eine Euro sozusagen mehrfach ausgegeben wird und sich auch dann entsprechende Beschäftigungs- und Steuereffekte zeigen, das ist da sozusagen noch mit dabei. Was nicht mit dabei ist, und es liegt auch daran, dass wir auch für unsere Evaluationsstudie ein gewisses Budget hatten für Unterbeauftragung, da sind jetzt keine Verdrängungseffekte mit dabei. Also dass zum Beispiel manche Touristen dann aufgrund der Euro vielleicht nicht gekommen sind. Das heißt, da muss man noch ein bisschen gedanklich was wegnehmen. Wenn man da in die Literatur schaut, wie viel das sein könnte, sind es vielleicht je nach Stadt um die 40%. Aber nichtsdestotrotz hat man immer noch einen positiven wirtschaftlichen Nutzen, wenn man das mit den öffentlichen Ausgaben in Bezug setzt.
Letzte kurze Frage an Herrn Endemann. Von der WM 26, die auch schon Thema war, spricht man ja jetzt gerne vom Sommermärchen. Glauben Sie, dass man in 10 oder 20 Jahren jetzt von der Euro 24 als Sommermärchen sprechen wird? Und wenn nein, warum?
Kurz bitte. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist ja auch immer eine Sache, die dann vom jeweiligen Austragungsland benutzt wird, um das Land im Vergleich zu anderen Ländern vielleicht besser darstellen zu lassen. Ich kümmere mich um die Rahmenbedingungen für Fußballfans in ganz Europa. Und wenn die durch dieses Turnier gestiegen sind, dann werde ich auch in 20 Jahren sagen, das war ein sehr gutes Turnier und hat eine Benchmark geliefert, auf der wir aufbauen können. Aber als Sommermärchen, ja, ich würde es auch nicht bezeichnen, aber ich würde auch nicht sagen, dass es ein schlimmes Turnier war, sondern ganz im Gegenteil, wie ich heute gesagt habe, es war ein fanfreundliches Turnier. Und wenn wir einige Dinge mitnehmen können für die nächsten Großveranstaltungen, dann bin ich sehr froh darüber.
Vielen Dank. Bitte Fraktion Bündnis 90 Grünen. Herr Krämer, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und auch vielen Dank an die Sachverständigen für die Einführung und die umfangreichen Berichte. Ich bin auch sehr, sehr positiv gestimmt oder beziehungsweise jetzt auch im Nachgang in der Analyse sehr positiv, dass dieses Turnier wirklich ein sehr gutes gewesen ist, dass wir dort Maßstäbe in bestimmten Bereichen setzen konnten. Und wenn wir uns daran erinnern, wie die Debatten so nach der WM in Katar gewesen sind, als wir im Ausschuss auch festgestellt haben, dass wir eigentlich noch gar nicht so viel geplant hatten in den verschiedenen Ministerien, das oftmals ja auch kritisch angemerkt worden ist, haben wir, glaube ich, schon in anderthalb Jahren gemeinsam recht viel erreicht, auch über die verschiedenen Ministerien hinweg. Und ich würde auch sagen, dass das Rahmenprogramm sich dann im Nachgang auch sehr als sehr gut erwiesen hat, sehr facettenreich war und auch verschiedene Schwerpunkte gesetzt hat in den jeweiligen Ministerien. Ich hätte direkt eine Frage an das BMI. Wird es noch mal eine umfangreiche Klimabilanz geben dieses Turnieres? Weil auch da war das ja so, dass wir im Grunde, wenn wir ein paar Jahre in die Vergangenheit gehen, glaube ich, auch mal von einem klimapositiven Turnier gesprochen haben. Dann war irgendwann die Frage, klimaneutrales Turnier. Und jetzt ist es das, glaube ich, auch nicht geworden. Aber es wäre ja tatsächlich auch in Vorbereitung auf andere Sportgroßveranstaltungen, auch in den nächsten Jahrzehnten, durchaus eine gute Gelegenheit, hier auch eine Klimabilanz zu ziehen.
Bitte schön.
Ja, also wie ich bereits ausgeführt habe, gilt das natürlich auch zu den Lessons learned. Also wir werden diese Parameter, die wir jetzt hier auch entwickelt haben, auch die Ihnen auch in den im Abschlussbericht und auch in der Evaluationsstudie vorliegen, natürlich bei weiteren Sportgroßveranstaltungen berücksichtigen und uns daran orientieren. Insofern geht das ein in alle unsere Planungen und Strategien zu Sportgroßveranstaltungen. Ansonsten verweise ich bei dem Thema Klima jetzt aber auf das, was uns jetzt heute vorliegt. Frau Wicker hat hier dazu in Teilen auch ausgeführt. Und das ist das, was wir als Bundesregierung zu dem Thema als Bilanz vorlegen.
Vielen Dank. Dann eine Frage an Herrn Neuendorf. Sie haben das gesagt, 300.000 Erstregistrierungen. Ich habe so aus der kommunalen Perspektive immer die Befürchtung, dass wir einige von denen nicht aufnehmen können, gerade von den Kids und Jugendlichen. Haben Sie da schon eine gewisse Vorstellung davon, ob die tatsächlich diese 300.000 dann auch alle auf dem Fußballplatz stehen werden oder ob wir dort auch einen relativ großen Anteil haben, derer, die aufgrund der fehlenden Sportinfrastruktur auch abgewiesen werden müssen? Weil dann, wir haben auch Ihre Eingebung zur Bundestagswahl 25 gelesen. Daraus geht das ja schon gewissermaßen hervor. Aber haben Sie da schon konkrete Zahlen?
Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Ich habe das eben ausgespart. Das ist richtig. Wir haben eine Rekordzahlen, was die Erstanmeldungen betrifft. Aber natürlich, das ist ein Segen und Fluch gleichermaßen. Wir freuen uns natürlich, dass die Vereine so einen hohen Zulauf haben. Auf der anderen Seite ist es dann insbesondere in den Ballungsgebieten so, wie wir es auch beschrieben haben, in der Vorlage, die Ihnen zugegangen ist, sozusagen als Handreichung für die Erstellung Ihrer Wahlprogramme, wo der Schuh wirklich drückt, und das ist in den Ballungszentren. Da haben wir leider die Situation, dass wir, ich glaube, die Zahl war 56% aller Kinder und Jugendlichen, die sich in Ballungszentren bei Fußballvereinen anmelden wollen, derzeit abgewiesen werden müssen. Das hat zu tun mit fehlenden oder nicht hinreichend sanierten oder in nicht gutem Zustand sich befindenden Sportanlagen. Und deswegen war unsere Bitte und unser Anliegen jetzt auch, die wir formuliert haben Richtung Wahlprogramme, dass wir dringend, glaube ich, mehr Investitionen benötigen in die Sportinfrastruktur. Ich will nicht nur pro domo reden, ich will insgesamt für den Sport sprechen, weil wir verlieren diese Kinder schlimmstenfalls, sage ich immer, an Tablets und an Handys, bevor sie sich zwei oder dreimal in der Woche auf den Fußballplatz begeben oder in die Turnhalle. Und ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Verantwortung, die wir alle haben, der wir gerecht werden müssen. Also mir tut es jedenfalls in der Seele weh, wenn ich höre, dass wir so viele Kinder einfach in so einem Land, in so einem reichen Land, es nicht schaffen, sie in Sportvereine zu integrieren, weil die Infrastruktur eben nicht vorhanden ist oder marode.
Vielen Dank. Von Koalition zu Opposition. Ich bitte die Fraktion der FDP, Herr Hartwig, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch von unserer Seite für die Vorträge. Wir sind auch der Meinung, dass es wirklich ein tolles Heimspiel für Europa war. Deswegen auch von unserer Seite ein Dank an alle Beteiligten, auch für die Teamleistung. Und es war natürlich schön, dass bei dieser Europameisterschaft der Sport, der Fußball im Mittelpunkt stand. Es wirklich ein fanfreundliches Event war. Mit viel Leidenschaft, mit viel Respekt und wirklich eine Werbekampagne für das ganze Land. Deswegen freuen wir uns auch und unterstützen auch die Bewerbung für die EM29 und ziehen insgesamt ein sehr positives Fazit. Ich möchte mit zwei Fragen in der Runde beginnen. Zuerst an Frau Professor Wicker. Inwiefern man bei den Messungen, die Sie vorgenommen haben, einen Unterschied zwischen einzelnen Host-Cities entdecken kann, auch was die Wahrnehmung als sozial nachhaltiges Event, als sicheres Event darstellt. Ich habe mir bei einzelnen Städten das angeschaut, auch diese Debriefings, das doch sehr, sehr unterschiedlich war an einzelnen Spieltagen, wie jetzt zum Beispiel die Frequenzen in den Fußgängerzonen aussieht, auch die Wahrnehmung. Das ist meine erste Frage. Und die zweite, weil Herr Stenger das angesprochen hat, das Thema Strafanzeigen und Einstellungen. Da die Frage, vielleicht oder das ist vorweg die Bemerkung, bei 2,7 Millionen Stadionbesuchern, wenn man sich die Anzahl bei 254 Strafanzeigen anschaut, das ist wirklich so gering. Ich glaube, es ist sicherer als Millionen von Familienfeiern in diesem Land. Das war wirklich Wahnsinn und wirklich beeindruckend. Aber, da die Frage, weil Sie die bemängelt haben, dass es viel eingestellt wird, also jetzt nicht die zivilrechtliche Perspektive mit Stadion verboten, sondern rein das strafrechtliche, wonach die eingestellt werden oder welche Delikte das sind. Bei Flitzern ja wahrscheinlich dann hauptsächlich beim Hausfriedensbruch oder ich weiß nicht, ob man in 183, wenn die jetzt nackt rumlaufen, ist. Aber also ernsthaft, aber wonach die eingestellt werden, ob es da Zahlen gibt, weil sie das bemängelt hatten, dass da viel eingestellt wird. Danke.
Ich würde sagen, Frau Dr. Wicker, dass Sie jetzt antworten und die zweite Frage dann an Herrn Stenger in die zweite Runde mit vergeben wird. Ja, danke.
Ja, vielen Dank. Also wir haben jetzt erstmal die bundesweiten Ergebnisse dargestellt. Wir wurden von den Host Cities bei unseren Besuchen auch gebeten, dass wir nichts Host City Spezifisches darstellen, um eben zu verhindern, dass dann wieder so ein Ranking gemacht wird und das sollte eben vermieden werden. Die Host Cities haben aber von uns alle auch Host City spezifische Berichte bekommen zur sozialen Nachhaltigkeit, zur ökologischen und auch eine Impact-Analyse dazu. Ich habe mir die auch alle angeschaut und wir sehen, dass das Bild insgesamt relativ ähnlich ist, also sowohl auch in den sozialen und Sicherheitsbereichen, die Sie angesprochen hatten. Man kann natürlich bei den Tourismuseffekten leichte Abweichungen erwarten, weil natürlich so eine Metropole wie Berlin, da werden sich dann natürlich mehr Verdrängungseffekte zeigen als in anderen Städten, bei denen sich die Namen wahrscheinlich selber denken können, wo das normale Tourismusaufkommen nicht so hoch ist.
Vielen Dank. Dann bitte ich die Fraktion der AfD, Herrn König, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, liebe Sachverständige, für die Vorarbeit und vielen Dank auch an alle, die dieses sehr schöne Turnier organisiert haben. Wir schließen uns der Bewertung an, dass das Turnier ein großer Erfolg war, mit einem unglücklichen Ausscheiden. Wir sind aber auch der Meinung, dass zum Gesamtbild einige Wermutstropfen gehören und die will ich erst mal hier skizzieren. Zuerst mal an die Bundesregierung. Ich muss Ihnen ganz offen sagen, Herr Dr. Rühlke, diesen Abschlussbericht hier von 290 Seiten am Dienstagabend vor der Ausschusssitzung uns zu geben, ist halt ein bisschen zeitlich sehr eng. Ganz offen, das kann man nicht in dieser kurzen Zeit professionell durchberaten. Also da würde ich in Zukunft darum bitten, dass man halt ein bisschen schneller ist. Sie haben dann auch gesagt, die EM sei friedlich verlaufen. Das stimmt im Großen und Ganzen, es stimmt aber im Einzelnen eben halt nicht. Es waren immerhin 2340 Straftaten, immerhin 700 Körperverletzungen und 140 Gewaltdelikte gegen Polizisten. Und ja, es gab auch Messertote, allein der Afghane in Sachsen-Anhalt. Es gab einen Syrer, der in Stuttgart in der Fanzone ein bisschen rumgefuchtelt hat. Und es gab einen Toten in Frankfurt unter Liederbach, immerhin bei der Eröffnung. Wir können alle froh sein, dass sich das nicht zu einer Angst ausgeweitet hat. Dann steht in dem Bericht des BMI, ehrlich gesagt, eine Selbstverständlichkeit. Die überwiegende Anzahl der Spiele verlief ruhig und geordnet. Also ganz ehrlich, das Anspruchsniveau, das sollte denn doch schon ein bisschen höher liegen. Das nächste ist denn die Grenzkontrollen, die stattgefunden haben, immerhin so ungefähr 5 Wochen lang. Die begrüßen wir. Man sieht es auch an den Erfolgen. Es gab immerhin 1112 Haftbefehle und es wurden 8300 unerlaubte Einreisen registriert. Aus unserer Sicht hat der Rechtsstaat davon deutlich also profitiert. Dann habe ich noch Fragen, die wir denn gerne in der zweiten Runde beantworten können, und zwar an den DFB. Die Euro hatte als übergeordnetes Ziel, einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten und das Ehrenamt und auch den Amateurfußball zu stärken. Und es hieß auch, dass die ganzen Volunteers kostenfreie Bildungsangebote wahrnehmen können. Die Frage ist halt, inwieweit ist das gelungen? Wie viele haben diese Bildungsangebote wahrgenommen? Und gibt es wirklich Berichte aus den Vereinen, dass es jetzt mehr Ehrenamtliche gibt? Die zweite Frage ist, wie gesagt, auch alles in der nächsten Runde. Die Euro sollte auch als Bühne zur Förderung des Schulsportes dienen. Dazu gab es vielfältige Sportangebote und Workshops. Ja, die Frage ist halt, wie sah das aus? Sind die Vereine wirklich an die Schulen herangetreten? Ging das über die Landessportbünde? Wie hat das stattgefunden? Und gibt es auch da Ergebnisse, wie viele Kinder sind denn halt jetzt mehr im Verein als vorher?
Also machen wir in der zweiten Runde dann. Ich bitte die Gruppe Die Linke heran, bitte.
Ja, vielen Dank. Aktuell wird ja in der Öffentlichkeit mehr über die Vergabe der Fußball-WM 2034 diskutiert. Aber ich denke, es ist auch gut, wenn wir vor dem abrupten Ende dieser Wahlperiode hier im Sportausschuss noch einmal auf die hinter uns liegende Euro 24 zurückschauen. Dabei stehen jetzt die sportlichen Leistungen nicht zwingend im Mittelpunkt. Und der Abschlussbericht der Bundesregierung ist ja extrem kurzfristig gekommen. Ich möchte, bevor ich zu meinen Fragen komme, zu 3 Punkten eine Bemerkung machen. Positive Dinge sind ja schon ausreichend genannt worden. Laut Medienberichten hat die UEFA mit der EM 1,7 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Dazu beigetragen haben Bund, Länder, Kommunen mit hunderten Millionen Euro Steuergeldern, die sie in die EM steckten. Und nun beklagt aktuell DFB-Präsident Neuendorf den schlechten Zustand von Sportstätten für den Amateurfußball. Ich glaube, hier stimmen aus meiner Sicht die Verhältnisse nicht, was die öffentliche Förderung angeht. Das ist ja eben auch noch mal wiederholt worden. Zum Zweiten hat mich sehr verwundert, dass vor einer Woche die UEFA Euro 2024 mit einem Sonderpreis bei der Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises geehrt wurde. Grund dafür war auch das Maßnahmenpaket zur Gewährleistung der Barrierefreiheit. Und das halte ich angesichts der Tatsache, dass keines der 10 Stadien die in Deutschland geltenden Mindeststandards hinsichtlich der Anzahl der Rollstuhlplätze, barrierefreien Toiletten und an Parkplätzen für Menschen mit Behinderung erfüllt hat, für höchst fragwürdig. Und zum Dritten hatte ich weit vor dem Beginn der EM gefordert, dass die Vergabe von VIP-Tickets an Politikerinnen und Politiker transparent und mit Augenmaß erfolgen müsse. Wie dann die Bundesregierung wie auch der Bundestag mit den rund 600 von der UEFA kostenfrei zur Verfügung gestellten Tickets agierte und wie in diesem Zusammenhang die Öffentlichkeit, auch wir zum Beispiel mit kleinen oder mündlichen Anfragen, schlichtweg belogen worden war und ist für mich nicht hinnehmbar. Die erste Frage, die ich habe an die Bundesregierung: Die Fanvertretung stellten in ihrer Stellungnahme die Verhältnismäßigkeit der Grenzkontrollen deutlich in Frage. Ich konnte das in meinem Wahlkreis in der Sächsischen Schweiz an der Grenze zur Tschechischen Republik selbst wahrnehmen. Was sagt die Bundesregierung zu dieser Kritik? Zweitens, was will die Bundesregierung tun, damit die Musterversammlungsstättenverordnung und andere gesetzliche Regelungen, die Mindeststandards für Barrierefreiheit enthalten, in den Sportstätten zeitnah erfüllt werden? Und dritte Frage: Warum nahmen an 8 von 51 Spielen keine Mitglieder der Bundesregierung und Staatssekretäre teil, sondern lediglich ein, zwei Ministeriumsmitarbeiter, während bei anderen Spielen die halbe Bundesregierung auf der VIP-Tribüne auflief? Obsiegte hier der Spaß statt der dienstliche Auftrag, mit dem ja eigentlich die Inanspruchnahme kostenloser Tickets begründet wurde? Und die Bundesregierung kann ja jetzt antworten. Vielleicht sagt Herr Rühlke auch, an wie vielen Spielen er persönlich mit Ehrenkarte teilgenommen hat.
Herr Rühlke, bitte.
Also ich würde doch gern als erstes mal die Gelegenheit benutzen, um den Vorwurf der Lüge hier ganz klar zurückzuweisen. Also wir beantworten all Ihre parlamentarischen Fragen nach bestem Wissen und Gewissen. Und das ist nichts gelogen von dem, was wir Ihnen darauf geantwortet haben. Zu etwaigen Ehren- oder VIP-Tickets gab es zahlreiche Anfragen, die haben wir alle so beantwortet. Ich glaube, dazu muss ich mich nicht weiter äußern. Zu dem Thema Inklusion möchte ich sagen, dass die Zahl der Rollstuhlplätze bei den Spielen der Europameisterschaften deutlich höher waren als bei den Bundesligaspielen. Und ich will auch hier klar machen, dass wir auch mit den Bundesliga-Clubs darüber im Kontakt sind, diese höhere Anzahl von Rollstuhlplätzen auch im Liga-Alltag zu gewährleisten. Zu Herrn Endemann kann ich mich den Äußerungen von Herrn Endemann nur anschließen. Auch uns war der Kontakt zu Fangruppen auch im Vorfeld der Europameisterschaft sehr, sehr wichtig. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass Herr Endemann das hier auch noch mal klargestellt hat, dass es nie so klare und so frühe Kommunikationsstrategien gab. Bei dem Thema Grenzkontrollen, über das wir hier auch schon häufiger im Ausschuss miteinander debattiert haben, wissen Sie, dass solche temporären Grenzkontrollen bei großen Sportveranstaltungen mittlerweile Standardmaßnahmen sind. Die gab es nicht nur bei dieser Fußball-Europameisterschaft, sondern die gab es auch bei den Olympischen Spielen in Paris. Und ja, wir hätten sie nicht gemacht, wenn wir sie nicht als Bundesregierung auch für verhältnismäßig halten würden.
Vielen Dank. Wir sind hier am Ende der ersten Frage-Antwort-Runde, kommen jetzt zur kürzeren Fragerunde, wo jeder Fraktion bzw. auch Gruppe nochmal 3 Minuten Zeit zur Verfügung stehen. Die Antwortzeit der Bundesregierung wird hier mit angerechnet und mit integriert. Ich beginne mit der Fraktion der SPD. Herr Schreider, bitte.
Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Professor Wicker. Eine Frage an Sie. Ihre Evaluationsstudie ist ja sehr beeindruckend, auch zum Beispiel was das Thema Sicherheitsgefühl angeht, sowohl in Deutschland insgesamt als auch in den Host-Cities als auch bei der Euro selbst zeigen sowohl die deutschen Besucher als auch die ausländischen Besucher ein Sicherheitsgefühl von durchgehend 90%. Das ist wirklich auch ein Ausweis dessen, wie hier das Sicherheitskonzept, wie gut das funktioniert hat. Nur in einem Punkt gibt es dann doch einen leichten Abschwung, wenn ich das so nennen darf, unter der Kategorie bei der UEFA Euro 2024 unter den ausländischen Besuchern dann doch nur 78%. Da wäre meine Frage: A, wie ist diese Kategorie definiert? Ist es dann innerhalb des Stadions oder wie ist die Kategorie im Vergleich zu Host Cities und Deutschland zu verstehen? Und anknüpfend daran auch die Frage: Hat das was mit den Sicherheitskräften zu tun, die Herr Stenger auch schon angesprochen hat? Und Herr Stenger, dann auch anschließend die Frage an Sie. Sie haben es ja angesprochen, auch, dass die Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen für privates Sicherheitsgewerbe angezeigt werden. Für Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen ist jetzt weniger die Bundesregierung als auch als die Legislative, also wir, zuständig. Deshalb nehme ich das gerne auf. Wir sind ja immer für konstruktive, konkrete Hinweise dankbar. Wenn Sie das also konkretisieren könnten, was Sie genau mit rechtlichen Rahmenbedingungen meinen, wäre ich Ihnen dankbar.
Bitte schön. Ja. Vielen Dank für die Frage. Also der Wert ist tatsächlich ein bisschen niedriger. Bei Ausland ist sozusagen sind Personen gemeint, die den Wohnsitz im Ausland haben. Also da ist alles Mögliche dann dabei. Und bei der UEFA Euro 2024 ist nicht nur das Stadion gemeint, sondern eben auch Fanzone und eventbezogene Aktivitäten, die damit zusammenhängen. Also Fanzone und auch Football Village. Und wir müssten da jetzt sozusagen noch genauer in die Daten reinschauen, woran das vielleicht liegen könnte. Aber der Wert ist jetzt erstmal so, wie er ist und kann natürlich auch von persönlichen Erlebnissen und auch, es ist auch ein Gefühl. Es ist ja nicht so, dass wir konkrete Maßnahmen bewerten, sondern die Leute ja, äußern ihr Gefühl und das sind dann die entsprechenden Befunde. Nein, nein, hier haben wir keine Ursachenanalyse gemacht. Nein.
Herr Stenger, bitte.
Ich glaube, Schlüssel, um mal ein konkretes Beispiel zu haben, ist sicherlich auf 34a Gewerbeordnung. Ist ja eher, ich nenne es jetzt mal einen Sitzschein bei der IHK. Den bekommt man, wenn man einfach da ist. Nur dann darf man Körperkontrollen beispielsweise durchführen. Aber das Interessante ist, Körperkontrollen werden da gar nicht gelehrt. Insofern hat man dann Leute, die werden genommen, weil 34a gefordert werden, sind aber auf nichts geschult. Und wenn man gleichermaßen Qualifikationen hat, beispielsweise aus Quasart, DFB, die in der Bundesliga dann eingesetzt werden können, der darf es dann nicht machen. Also das ist nur mal so ein Beispiel. Ich glaube, da ist ja aber die Bundesregierung oder der Gesetzgeber dann schon lange dran, generell das ganze Thema im Sicherheitsgesetz das mal anzugehen. Ist in den letzten Jahren nicht viel passiert. Ich glaube, das Momentum ist da, auch kommend von den Diskussionen, die Bernd Neuendorf gemeinsam mit den Ligavertretern aktuell mit den Sport- und Innenministern auch führt, dass man da einfach nochmal drauf schaut, wie kriege ich die Qualität verbessert. Die Modelle und Vorschläge gibt es, die würden, glaube ich, jetzt den Rahmen sprengen. Aber da können wir auch gerne ja nochmal schriftliche Einschätzung geben. Die haben wir ja alle im Vorfeld schon erstellt von der Euro, auch wenn sie nicht gefruchtet haben. Also da sind wir auch gerne bereit, selbstverständlich weiterhin mitzuwirken.
Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion der CDU-CSU. Herr Günzler, bitte um seine Fragen.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde auch noch mal kurz erwähnen wollen, dass mich das ziemlich und uns geärgert haben, dass wir den Bericht des Innenministeriums gestern um 18.01 Uhr erhalten haben. Es lag, glaube ich, nicht am Ausschusssekretariat, dass wir den so spät erhalten haben. Also wenn man seriös miteinander umgeht, wäre es schön gewesen, wenn wir den rechtzeitiger gehabt hätten. Eine zweite kurze Anmerkung, das ist ja anekdotische Evidenz. Also die Fanvertreter haben ja auch angesprochen, ein Problem waren Einlasskontrollen. Ich war beim Öffnungsspiel. Ich bin oft in der Allianz Arena, sowas habe ich noch nicht erlebt. Und ich war auch beim Spiel Niederlande-Österreich in Berlin. Es war schon besonders. Aber ich will die kurze Zeit nutzen, vielleicht Herrn Stenger noch mal zu fragen, so ein bisschen in die Richtung, auf was Herr Kollege Mayer schon gemacht hat. Wir teilen hier, glaube ich, alle das sehr positive Bild. Aber nichts ist so gut, dass man das noch besser machen kann. Und da wäre jetzt meine konkrete Frage, was würden Sie sozusagen einem nächsten Ausrichter mitgeben? Oder was würden Sie jetzt noch anders machen, wenn Sie die Chance hätten?
Ich glaube, kann Martin Kallen vielleicht sogar tatsächlich mal an der Stelle antworten, weil er einfach den besten Überblick über alle Events der Vergangenheit hat. Insofern, Martin, was würdest du denn da besser machen? Ich glaube, das Thema Akkreditierung, Zuverlässigkeitsüberprüfung hatte ich ja beispielsweise mal angesprochen, aber gerne du.
Herr Kallen, bitte.
Ja, danke. Also grundsätzlich müsste man gewisse Sachen früher anfangen. Man gerade in der Sicherheit, man müsste auch ein bisschen offener sein für das internationale Geschäft. Es ist ja nicht nur ein nationales Geschäft. Es kommen andere Leute, die dann vorbeikommen, die das ein bisschen anders sehen. Aber wichtig ist, dass die Voraussetzungen so geschaffen wird, dass man gewisse Anpassungen machen kann. Das war jetzt in Deutschland am Anfang eher ein bisschen harzig. Am Schluss war es dann sehr gut. Aber am Anfang kam man nicht so schnell voran, wie man das gerne hätte machen wollen. Also es ist wichtig, dass es ein internationales Turnier ist. Ein internationales Turnier bringt andere Zuschauer. Andere Zuschauer haben andere Gegebenheiten, die sie anschauen. Sie sind anders ausgerichtet. Und das wäre gut, wenn man das vom Anfang auch in Betracht zieht und nicht nur genau das Gleiche macht, wie man es auch sonst macht. Ein Bundesligaspiel mit einem internationalen Spiel ist nicht das Gleiche. Aber viele Leute wollen es genau gleich machen, wie sie es immer machen. Und ein bisschen mehr Offenheit würde sicher dort viel dazu beitragen, dass man das noch besser machen kann.
Könnten Sie da in der Kürze der Zeit mal ein konkretes Beispiel nennen, wo man den Unterschied festmacht zwischen einem nationalen und einem internationalen Spiel?
Ja, das kann ich. Also wenn Sie jetzt gerade jetzt München nehmen, hat es ja im Normalfall, reden wir von einem äußeren Sicherheitsring, den gibt es bei einem Bundesligaspiel nicht. Man geht direkt vom Stadion an der Stadtmauer rein. Und beim europäischen Spiel ist man vielleicht 200 Meter vorher, wird man bereits gecheckt. Und das hat natürlich eine große Maßnahmen bezüglich dem letzten Kilometer, wie man dann ins Stadion anreisen kann und wie man die Gruppen von A ins Stadion bringt. Und da muss man ein bisschen anders organisieren, als wenn man das macht wie ein normalen Bundesligaspiel.
Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion Bündnis 90 Grünen. Herr Krämer, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage an Martin Endemann in Bezug auf die Fanrechte während des Turniers. Es gab ja Berichte auch vom Bayerischen Rundfunk unter anderem zur Datenweitergabe dieser Euro 2024 App. Dann gab es mitunter auch zumindest die Situation, dass über Alipay auch Daten nach China mutmaßlich gelangt sind. Das gehört natürlich irgendwie zu dem Konzept dazu, ist aber natürlich auch auf der anderen Seite fragwürdig. Wie bewerten Sie das und haben Sie noch weitere repressive Maßnahmen wahrgenommen?
Also mit der Datenweitergabe haben wir natürlich mitbekommen. Es gab ja auch am Anfang sehr viel Konfusion, welche App jetzt dazu benutzt wurde. Und auch da haben wir im Nachhinein natürlich bei der UEFA nachgefragt. Ich kann jetzt natürlich keine Antwort weitergeben, die wir da gekriegt haben, aber die Kurzfassung ist alles total super, datenrechtskonform. Das ist natürlich was, was wir auch versuchen aufzuarbeiten mit Leuten, die sich da ein bisschen besser auskennen. Ich bin kein Experte für sowas. Aber natürlich ist es auch klar, dass wir sehr kritisch solchen Dingen gegenüberstehen, gerade wenn es dem Nutzer vielleicht nicht sonderlich klar ist, auch wenn er oder sie an irgendeinem Punkt vielleicht mal ein Häkchen gesetzt hat. Jeder von uns kennt das, dass schnell mal ein Häkchen gesetzt wird, wenn ein Häkchen setzen verlangt wird. Und ich bin mir sicher, dass nicht alle Personen, die da dieses Häkchen gesetzt hat, das ist völlig okay für mich, dass ich hier getrackt werde, die es getan haben. Also das ist ein Grundproblem von Sportveranstalterinnen, die natürlich auch möglichst viel Daten der Kundinnen abgreifen möchten. Ansonsten, wie gesagt, ein Großteil der Spiele habe ich die Polizei, gerade wenn es um Fanrechte geht, relativ entspannt empfunden, was auch teilweise ein Unterschied zum Bundesliga-Alltag ist. Ich würde mir eine solche Gelassenheit auch im Bundesliga-Alltag wünschen, gerade wenn man jetzt die Diskussion in der Sportministerin-Konferenz der letzten Wochen sieht, wo ja wieder ein Bild gezeichnet wird, das in den deutschen Stadien Sodom und Gomorra herrscht und dass es eine Katastrophe ist und man auch niemand seine Kinder mit ins Stadion nehmen kann. Also da wird ein Bild gezeichnet, was mit der Realität überhaupt nicht übereinstimmt. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass der Bundesliga-Alltag ein anderes Publikum hat als das Turnier. Ich finde da hier diesen Unterschied, der gezeichnet wird. EM war alles super, Fans haben sich gut verhalten, es war super sicher. Bundesliga, alles ein großes Chaos, da stimmt irgendwas nicht in der Wahrnehmung. Und ich finde, da muss man drüber reden, genauso wie man auch mit natürlich dem Datensammeln der deutschen Sicherheitsbehörden reden muss. Es gab ja gerade das BGH-Urteil, wo auch Mitglieder von uns zu den klagenden Parteien gehörten, was das BKA-Gesetz und die damit zusammenhängende dateigewaltiger Sport angeht. Und auch da erwarten wir und die deutschen Fanorganisationen sich natürlich eine Klarstellung dieser Datensätze.
Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion der FDP. Hier war noch eine Frage an Herrn Stenger offen.
Genau, also da ging es ja insbesondere um die Art der Delikte. Haben Sie vollkommen zutreffend erkannt. Das waren überwiegend Hausfriedensbrüche natürlich. Und die wurden dann in der Regel eingestellt, weil keine Wiederholungsgefahr, strenge Ermahnungen, ausreichend. Und insofern gab es da einfach auch keine Abschreckung. Also wir hatten Extremfälle, da haben Leute beim Halbfinale sich Zugriff verschafft, sind aufs Spielfeld gelangt, wurden dann von der Polizei festgenommen. Und dann am nächsten Tag saßen sie beim nächsten Halbfinale wieder auf der Tribüne, waren dann nur dumm genug, muss man auch sagen, haben sie auf Social Media angekündigt, dass sie wieder flitzen. Und so Überwachungskameras in Stadien, die können auch Leute finden. Das hat gut funktioniert. Aber vielleicht als Beispiel, um die aus meiner und auch aus Sicht meiner Kollegen und Kolleginnen natürlich nicht vorhandene Verhältnismäßigkeit ist, komme ich noch mal kurz auf den Vorgang des sogenannten Roofers in Dortmund zu sprechen, der mit einem massiven Polizeieinsatz dann da festgenommen wurde und Hubschrauber etc. alles stand bereit. Und wenn man dann liest, dass der Kollege 1.050 € als Geldstrafe bekommt, dann fehlt mir da halt völlig die Verhältnismäßigkeit. Und wenn man sieht, was diese Person ausgelöst hat bei dem Spiel selbst, auch an Unsicherheit an vielen Stellen, dann finde ich, ist es einfach nicht angemessen und es fehlt da einfach an den Abschreckungen. Aber ist jetzt kein Euro 2024 spezifisches Modell, denn wir hatten ja auch bei der Euro 2020 in 21 in München den berühmt-berüchtigten Gleitschirmflieger von Greenpeace und der hat ja auch eine Witzstrafe bekommen. Das ist eine Thematik, die gibt es und keiner hat sich da bisher bekannt. Und insofern glaube ich, hat man eher Nachahmer ganz im Gegenteil abgeschreckt.
Weitere Fragen?
Ich würde da vielleicht dran ansetzen, weil Sie die Diskussion jetzt aufgemacht haben, was jetzt sozusagen der strafrechtliche Weg der sinnvollste ist und was vielleicht über den zivilrechtlichen Weg eher eine Abschreckung bringt, wie vielleicht dann auch später oder gleich erweitert an Herrn Endemann die Frage, wie lange es denn auch zu zivilrechtlichen Folgen dauert, was sowohl was grundsätzlich Hausverbote angeht, als auch oder Stadionverbote, als auch zu möglichen Strafzahlungen im Zuge im Schadensersatzprozess, weil ich jetzt, um vielleicht trotzdem die Bemerkung zu machen, dass ja trotzdem Fälle sind, wo klassisch schon nach 153a dann eingestellt wird und nicht, weil jetzt nicht das nachgewiesen werden kann und dann eher tatsächlich ja der strafrechtliche oder eher der zivilrechtliche Weg das Abschreckende sein sollte. Vielleicht können Sie, Herr Endemann, auch noch mal darauf eingehen, vielleicht auch, wie Sie das als aus Fansicht wahrnehmen. Vielen Dank.
Also ich verhänge keine Stadionverbote und ich spreche auch keine Zivilstrafen aus. Deswegen kann ich Ihnen die Fragen nicht beantworten, wann das kommt und was das kostet. Prinzipiell muss man natürlich sagen, dass gerade die hochsicherheitsrelevanten Fälle, die der Herr Stenger erwähnt hat, ja alle nicht von Fans ausgingen. Also de facto die Sachen, über die wir uns unterhalten, waren ja keine Leute, die im Stadion waren, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Das muss man ja auch mal sagen. Ja, es gab auch verhaftete Fans. Das war, glaube ich, das, was in jedem Fußballstadion passiert. Hier und da ein Wortgefecht, sicherlich auch eine Schlägerei im Stadion. Das gab's. Aber die Zahlen der strafrechtlich gewordenen Fans bei diesem Turnier war weit unter dem Durchschnitt von jedem Bundesligaspiel, glaube ich auch, und auch von den vorherigen Turnieren. Und ich kann Ihnen nicht beantworten, wie man mit, und ich möchte es auch gar nicht tun, irgendwelche Strafmaße fordern. Ich weiß nicht, wie man mit Leuten am besten umgeht, wo ja auch manche Verbote gar nicht greifen. Jemand, der für Aufmerksamkeit sorgen will, weil er, was weiß ich, einen Sponsor auf der Brust hat und deswegen 10.000 € kriegt, wenn er damit aufs Feld geht, wenn der ein Stadionverbot kriegt von einem, drei, zehn, lebenslänglich, ist ihm ja völlig egal. Der hat noch nie ein Fußballspiel in seinem Leben vorher gesehen und hat auch nicht vor, jemals wieder eins zu besuchen. Also ich glaube nicht, dass man da mit den üblichen Methoden der Abschreckung auch irgendwie weiterkommt, aber das ist auch nicht meine Aufgabe, da sicherheitspolitische Vorschläge zu machen.
Vielen Dank. Bitte die Fraktion der AfD. Hier ist noch eine Frage oder zwei Fragen offen gewesen von Herrn Neuendorf. Bitte.
Genau, also ging es ja zum einen das ganze Thema Gemeinwohl. Ich glaube, hat ja auch Herr Neuendorf ausgeführt, dass der DFB da viel gemacht hat im Sinne Punktespiel für die Amateurvereine und Klimafonds. Das waren sicherlich die zwei größten Thematiken rund um die Bereiche Volunteers. Also wir hatten ja 16.000 Volunteers im Einsatz, die zahlreiche Angebote in Anspruch nehmen konnten. Da waren auch Bildungsangebote dabei. Aber hier muss man auch sagen, waren nicht die am stärksten nachgefragtesten Angebote. Da wurden diverse vielleicht Partyveranstaltungen eher angenommen. Und es hing dann am Ende sehr, sehr stark an der Qualität, was die Host City vor Ort gemacht hat. Die Bildungsangebote hat man in Kooperation in den Host Cities mit den Host City Teams aufgesetzt, hat überlegt, okay, was macht Sinn, hat in manchen Städten einfach viel besser funktioniert als in anderen, muss man sagen. Generell war aber der Anspruch da, da gerade auch die Host Cities in den Fanzonen versucht haben, die, ich nenne es mal, die Zivilgesellschaft vor Ort auch anzusprechen. Man hat diverse Themen dort platziert, auch sicherlich die Schnittstelle zum Schulfußball, Kinderfußball und auch das ganze Thema Ehrenamt, was da am Ende des Tages davon übrig bleibt. Was in den Vereinen ankommt, muss man schauen. Im Ehrenamt sind natürlich auch viele bei solchen Großveranstaltungen eher eventorientiert, auch das gehört dazu. Aber wir haben von sehr, sehr vielen Volunteers auch das Interesse, dass sie auch ja, die Landesverbände ja, oder dass die Landesverbände sie kontaktieren können, um zu schauen, okay, wie kann man die da auch weiter einbinden. Also die Dinge sind auf den Weg gebracht. Und aus DFB-Sicht, glaube ich, ist Schulfußball dahingehend schon allein ein großes Thema. Stichwort ja, Ganztagesbetreuungsanspruch, der steht ja auch vor der Tür. Und der DFB hat im Übrigen, auch das zur Info, das Jahr 2025 auch als Jahr des Schulfußballs ausgerufen und nimmt das Thema insofern ernst. Dahingehend ja, versucht man die Impulse, die Bälle, die die Euro vorgelegt hat, jetzt auch entsprechend umzusetzen und zu verwandeln. Und da sind wir auch DFB-intern. Jetzt setze ich mal meinen neuen DFB-Hut auf, gut dabei und werden uns da Mühe geben.
Ja, Herr Stenger, Herr Neuendorf, Frau Gassner, dass Sie das Thema ernst nehmen, das ist mir klar, aber könnten Sie vielleicht denn doch mal eine Größenordnung nennen oder haben Sie eben halt noch keine Ergebnisse, wie viele Ehrenamtliche sich jetzt halt mehr in den Verein verpflichtet haben, beziehungsweise wie viele Jugendliche mehr jetzt vor allen Dingen Schüler ja, Fußball spielen? Gibt es da Ergebnisse?
Also wir haben ja, ich
bitte kurz.
Wenn, darf ich, also wir, ich habe ja eben die Zahl genannt von den Erstanmeldungen, die das die betrifft. Das können wir, glaube ich, zumindest unterscheiden. Das sind über 300.000 gewesen. Das ist eine neue Rekordzahl, die wir haben. Ich kann das jetzt noch nicht aufschlüsseln nach Regionen oder nach, wir wissen, dass aber eine erhebliche Anzahl davon auch Mädchen und junge Frauen sind. Also was ja auch erfreulich ist mit Blick auf die Euro. Was das Ehrenamt betrifft, ehrlich gesagt noch nicht. Können wir jetzt noch keine abschließenden Zahlen nennen, aber wenn wir sie haben, wird das sicherlich nachgeholt.
Danke. Bitte die Fraktion, Entschuldigung, die Gruppe Die Linke, Herr Hahn, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Fragen an Bernd Neuendorf. Ich habe mit großem Interesse den 10-Punkte-Plan des DFB für die Politik gelesen und stimme den dort entstehenden Forderungen auch ausdrücklich zu. Trotzdem meine Frage. Inwieweit nicht auch der DFB selbst durch sein Handeln dem Breiten- und Amateurfußball im Verhältnis zum Profifußball stärkeres Gewicht verleihen könnte. Und ich vermisse in den 10 Punkten eine Position zu Inklusion und Barrierefreiheit und auch zur Stärkung des Frauen- und Mädchenfußballs. Vielleicht können Sie hierzu noch etwas sagen. Und die zweite Frage, da geht es um die Menschenrechte. Das soll ja bei der Vergabe von Sportgroßveranstaltungen ein wichtiges Kriterium sein. Können Sie uns angesichts der aktuellen Diskussion Ihre Position zur Vergabe der WM 2034 an Saudi-Arabien erläutern? Und eine Frage an Frau Professor Wicker. Sie schreiben in Ihrer Präsentation auf Seite 7 beim Punkt 2, dass die veranschlagten Budgets der Eventorganisation Stakeholder eingehalten worden sind. Können Sie uns gerne auch im Nachhinein schriftlich eine Übersicht geben, wie groß denn die jeweiligen Budgets waren?
Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Hahn. Das freut mich zunächst mal, dass Sie den 10-Punkte-Plan begrüßen. Wir hoffen, dass sich das dann auch entsprechend abbildet in den künftigen Beratungen oder die jetzt anstehen Richtung Wahlprogramm. Ich habe es eben schon gesagt. Was den Breiten- und Amateurfußball betrifft, also da können Sie dabei ausgehen bei dem amtierenden DFB-Präsidenten, der selber aus dem Amateurbereich kommt, dass wir dieses Thema sozusagen permanent im Blick haben, weil die Frage ist ja nicht nur, was kann die Politik tun, was kann die öffentliche Hand tun, um Fußballspielen zu ermöglichen. Wir müssen uns ja auch als Verband fragen, wo liegen unsere Aufgaben und Möglichkeiten, um das zu befördern. Und da haben wir in erster Linie natürlich im Blick, wie bekommen wir mehr Trainerinnen und Trainer, wie bekommen wir mehr Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, mehr Personen ins Ehrenamt, wie können wir die dazu motivieren, was können wir für Anreize setzen, damit das gelingt. Und Sie wissen, wenn Sie den DFB sehr intensiv verfolgen, ich bin auch derjenige, der einen Amateurfußballkongress einberufen hat mit der gesamten Basis unlängst. Wir sind derzeit dabei, die Ergebnisse dieses sehr intensiven Beratungen über 2 Tage zu analysieren und die Prioritäten noch mal rauszuarbeiten, was die Bedarfe und Bedürfnisse unserer Amateurclubs sind. Das wird dann einfließen in den sogenannten Amateur-Masterplan für den Fußball, den wir erstellen. Also Sie können sicher sein, dass wir hier mit Hochdruck in allen möglichen Bereichen unterwegs sind, um den Breiten- und Amateurfußball zu stützen.
Position Saudi-Arabien?
Ja, das scheint Sie jetzt. Ich wollte aber noch zur Inklusion und Barrierefreiheit. Ich kann mir vorstellen, dass Sie das andere Thema mehr interessiert. Aber Inklusion und Barrierefreiheit, wir sind, wie gesagt, diese 10 Punkte sind für uns natürlich 10 wichtige Punkte. Aber es ist nicht so in keinster Weise, dass wir es in irgendeiner Form vergessen haben. Fußball steht für Integration, für Inklusion, dass wir das sozusagen immer mitdenken bei allen Themen, die wir auch angesprochen haben, jetzt im Rahmen des 10-Punkte-Plans, ist für uns klar. Bei Saudi-Arabien will ich ganz grundsätzlich sagen, dass wir einen sehr, sehr intensiven Prozess aufgesetzt haben innerhalb der UEFA, innerhalb des DFB über die letzten 12 Monate, wo wir mit unglaublich vielen Menschen aus dem Bereich des Fußballs natürlich, aus dem Bereich der Wirtschaft, der Politik, aus der Zivilgesellschaft heraus Gespräche geführt haben und uns versucht haben, hier ein Bild zu machen,
wie die Situation ist.
Auch mit dem saudischen Fußballverband direkt kommuniziert. Und wir werden natürlich in der nächsten Woche die Entscheidung im FIFA-Council oder im FIFA-Kongress treffen. Ich bitte aber hier wirklich um Verständnis, dass ich nicht vorab und nicht vorgreifen möchte dem Ergebnis einer Präsidiumssitzung, die wir
Ende der
Woche haben und wo ich eine Empfehlung aussprechen werde, was das Ergebnis dieser ganzen Gespräche, die wir geführt haben über einen sehr langen Zeitraum hinweg, welche Empfehlung wir dem Präsidium geben. Und dann wird im Präsidium eine Diskussion.
Herr Neundorf, bitte Blick zur Uhr.
Werden wir die Öffentlichkeit informieren.
Dankeschön. Damit sind wir am Ende dieses Tagesordnungspunktes. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei unseren Sachverständigen, Herr Neundorf, Frau Gasner, Herr Stenger, Frau Professor Dr. Wicker, Herr Endemann, Herr Kahlen. Herzliche Grüße auch in die Schweiz.
Danke.
Schön für die doch gelungene Euro. Das kann man ruhig mal so hier mitnehmen. Wir können Sportgroßveranstaltungen. Das sollten wir uns nach wie vor immer wieder auch auf die Fahne schreiben und auch perspektivisch uns mal Gedanken Richtung Olympische und Paralympische Spiele machen. Dankeschön und eine gute Heimreise. Und Ihnen in der Schweiz, Herr Kallen, alles Gute.
Danke vielmals. Tschüss.
Ja, danke.
Tschüss.
So, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2. Es geht um die Unterrichtung durch die Bundesregierung zur nationalen Präventionskonferenz über die Entwicklung der Gesundheitsförderung und Prävention auf Bundestagsdrucksache 19/26140. Der federführende Ausschuss hat für die Unterrichtung aus der 19. Wahlperiode unser mitberatendes Votum angefordert. Die Obleute haben sich geeinigt, auf eine Debatte zu verzichten. Wir können die Unterrichtung daher zur Kenntnis nehmen. Ich sehe hier keinen Widerspruch. Vielen Dank. Ich schließe Tagesordnungspunkt 2 und rufe Tagesordnungspunkt 3 auf. Wiedersehen. Hier geht es um die Stellungnahme der Bundesregierung zum Bericht des Sachverständigenausschusses nach § 5 Absatz 9 des Infektionsschutzgesetzes zur Evaluation der Rechtsgrundlagen und Maßnahmen der Pandemiepolitik laut Bundestagsdrucksache 3850. Der federführende Ausschuss hat unser mitberatendes Votum angefordert. Die Obleute haben sich geeinigt, auf eine Debatte zu verzichten. Wir können die Unterrichtung daher zur Kenntnis nehmen. Ich sehe auch keinen Widerspruch. Deshalb vielen Dank. Ich schließe Tagesordnungspunkt 3, komme zu Tagesordnungspunkt 4. Hier geht es um die Beschlussfassung über die Durchführung einer öffentlichen Anhörung zum 18. Dezember 2024 zu dem Gesetzesentwurf von SPD und Bündnis 90 Die Grünen zur Regelung der Förderung des Spitzensports und weiterer Maßnahmen gesamtstaatlicher Bedeutung im Sport sowie zur Errichtung der Spitzensportagentur vorbehaltlich der Überweisung. Dazu haben die Fraktionen von SPD und Bündnis 90 Die Grünen erklärt, ihren Antrag ändern zu wollen. Abgestimmt werden soll heute über die Durchführung einer öffentlichen Anhörung, nicht jedoch über deren konkretes Datum. Ich rufe die Abstimmung über die Durchführung einer öffentlichen Anhörung zu dem Gesetzentwurf von Bündnis 90 Grünen und SPD zur Regelung der Förderung des Spitzensports und weiteren Maßnahmen gesamtstaatlicher Bedeutung im Sport sowie zur Errichtung der Sport- oder Spitzensportagentur auf. Über den Termin der Anhörung wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Wer stimmt vorbehaltlich der Überweisung der Vorlage für die Durchführung einer Anhörung? Fragezeichen. Das sind außer der Fraktion der Bündnis, Entschuldigung, außer der Gruppe Die Linke, alle Fraktionen des Hauses. Damit ist der Antrag mit Stimmen der CDU, CSU, der AfD, der FDP, Bündnis 90 Grünen und der SPD bei Enthaltung oder Gegenstimme? Enthaltung. Bei Enthaltung, Entschuldigung, bei Enthaltung der Gruppe Die Linke hier angenommen. Vielen Dank. Ich schließe Tagesordnungspunkt 4, rufe Tagesordnungspunkt 5 Verschiedenes auf. Gibt es Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Ich schließe damit die 62. Sitzung des Sportausschusses und wünsche uns noch allen eine erfolgreiche Woche. Dankeschön.